Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der 65. Podcast des SOSBrigade.de und Panzer.jp Podcasts. Thema heute ist zum dritten und hoffentlich letzten Mal die Summer Season 2013, über die wir ja schon in den vorherigen zwei Podcasts ausführlich gesprochen haben. Auch dieses Mal sind wieder dabei die Kumo.
Ja, hallo.
Die China.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, der Sensi. Als auch die üblichen Gastgeber, der Themis EDR.
Hallo.
Und der Jimpanzu.
Hoho.
Ja, letztes Mal hatte ich ja gesagt, ich wollte noch mal in Kiniro Mosaik reingucken, weil das ja eigentlich mein Genre ist und ich das zum letzten Podcast nicht geguckt habe. Habe bisher jetzt nur die erste Folge reingeschaut, die doch etwas extrem war in dem Ausmaße von bunten Farben und Niedlichkeit. Also ein absoluter Moore-Overkill. Trotzdem fand ich es jetzt doch ganz unterhaltsam und ich glaube, so wie das, wo das zum Ende der Folge hinging und wie die Serie wahrscheinlich weitergehen wird, könnte das echt was für mich werden, so als Slice of Life und Moore-Fan. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt letzte Mal gesehen hatte und das dazu gesagt hatte, aber ich glaube, das sahen die anderen auch ähnlich. Das wollte ich jetzt nochmal eben am Anfang nachreichen, bevor wir jetzt zu den neuen Serien kommen. Also
ja, dann hatten wir ja zumindest recht, es dir ans Herz zu legen.
Auf jeden Fall. Also da werde ich auch noch weiter dranbleiben. Ich musste natürlich jetzt aufgrund dieses Podcasts noch was anderes gucken und hatte auch noch sonst was zu tun. Also, aber ich werde dann noch weiter dranbleiben, auf jeden Fall. Ja, viel gibt es da jetzt auch nicht zu sagen. Das meiste wurde ja im letzten Podcast schon erwähnt. Sodass wir dann gleich einsteigen können mit der ersten Serie für diesen Podcast.
Ja, es handelt sich da um Bloodlet. Das basiert auf einem Manga von Yuki Kodama, der ja zufälligerweise auf der Animagic auch Ehrengast war, da nämlich der Manga in Deutschland bei Tokyopop schon erscheint. Ja, leider habe ich mir die Panels nicht angeguckt. Das hing auch damit zusammen, dass ich davon noch gar nichts gesehen hatte. Und dann dachte ich mir so, naja, irgendwie, ich kann die Zeit sinnvoller nutzen, als sich ein Panel zu setzen, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber nun habe ich auch mal in den Anime reingeguckt. Und zwar in die, ich glaube, erst 4 Folgen. Also die Aufnahme ist jetzt am 7. August, also konnten wir jetzt zumindest mal ganz viele Folgen reingucken. Das ist jetzt ein Unterschied zu den Ausgaben davor. Wobei wir aber nicht in alle Serien in dieser Fülle reingeguckt haben. Ja gut, also Bloodlet. Ja, da geht es um einen Vampir namens Stas. Ich weiß nicht, wie sie es da jetzt aussprechen. Der lebt in der Dämonenwelt und ist ein Vampir. Trinkt aber gar kein Menschenblut. Aber er mag Menschen doch ganz gerne. Nämlich vor allem so alles, was aus Japan kommt. Also er ist eher so ein, ich sag mal, seine Wohnung sieht sehr otakuhaft eigentlich aus. Wobei er nicht ganz auf dem neuesten Stand ist. Also irgendwie kriegen sie wohl die Sachen aus der Menschenwelt immer so leicht verspätet oder so. Er war auch noch nie in der Menschenwelt. Und er ist nicht nur so ein ganz simpler Vampir, sondern er ist auch noch Boss von so einem Bezirk. Und er ist auch er ist ein sehr guter Kämpfer. Man wird in der Dämonenwelt dann nur Boss von so einem Bezirk, wenn man halt alle anderen besiegt hat. Und andere können auch hinkommen und ihn sozusagen herausfordern. Also er ist wirklich nicht gerade so der schwache Schonenheld, sondern der kann richtig austeilen. Ja, also der ist zwar im Prinzip ein Vampir, aber er verhält sich jetzt nicht so sonderlich doll vampirmäßig. Zum Beispiel setzt er seine Kräfte etwas anders ein, als man das so kennt. In den ersten Folgen sieht man dann zum Beispiel, dass er seinen Speichel in so eine Sprühflasche abgefüllt hat und damit dann die Leute halt übernehmen kann, also sozusagen, dass sie seinen Befehlen folgen. Normalerweise ist das ja so, dass glaube ich, Vampire je nach Universum sozusagen die Leute beißen müssen und dann können sie irgendwie unter Kontrolle kriegen und all so ein Kram. Da haben sie es einfach nur überlegt, okay, der Speichel reicht und dann muss er sie nur ansprühen. Also man merkt auch, das ist alles nicht so richtig ernst. Dann gerät eine japanische Schülerin namens Fuyumi Yanagi in die Dämonenwelt, wird dann zu ihm gebracht. Er findet sie irgendwie auch ganz toll, da sie eben dann nur mal ein Mensch ist und er normalerweise nicht so oft auf Menschen trifft. Aber leider stirbt sie in der ersten Folge gleich und wird ein Geist. Und damit sie nicht verschwindet, muss sie dann irgendwie etwas von seinem Blut aufnehmen. Und dann geht es halt so weiter, dass er, weil er sie halt als Mensch so mochte, dass er sie jetzt unbedingt wiederbeleben möchte. Und warum er das nun wirklich machen will, da ist sich die Serie wohl auch noch nicht so ganz im Klaren darüber. Zum einen möchte er sie vielleicht ganz gerne aussaugen, könnte man. Da gibt es immer so diese Anspielungen in die Richtung. Oder vielleicht mag er sie auch einfach. Das ist ein bisschen schwammig aktuell. Ja, und jetzt geht es halt darum, dass er halt durch die Dämonenwelt reist, beziehungsweise auch mal bei den Menschen vorbeischaut, um eben ein Mittel zu finden, damit er sie wieder lebendig machen kann. Sie sozusagen wieder zu beleben. Ja, und dann trifft er halt so verschiedene Leute. Ja, und dann ist es halt so eine typische Shonen-Geschichte, so mehr oder weniger. Also bis Folge 4, da trifft er einen alten Kindheitsfreund und reist dann zu seiner Familie, um da noch mehr rauszukriegen. Die Serie hat einen ziemlich interessanten Zeichenstil, finde ich. Also der ist jetzt nicht so er geht eher so ein bisschen in Richtung Soul Eater, würde ich sagen. vom Charakterdesign. Und auch diese Dämonenwelt sieht so ein bisschen kranker aus, als man das so von so ernsteren Serien kennt. Was noch ziemlich auffällig ist, dass die weiblichen Charaktere alle riesige Brüste haben für ihre kleine Figur, zumindest bislang. Wurde von Brainspace animiert. Hier unter anderem Baccano, Brothers Conflict und letzte Season My Teen Romantic Comedy Snafu gemacht haben. Die Serie soll irgendwie 10 Folgen haben, was für eine Shonen-Serie eigentlich sehr kurz ist. Aber ich vermute mal, die wurde jetzt auch hauptsächlich gemacht, um den Manga einfach mal ein bisschen zu bewerben. Ja, was ich noch sehr auffällig fand, dass die Kämpfe relativ kurz sind. Also die sind auch eher so eben auf lustig getrimmt. Gibt halt sehr, sehr viel Comedy. Der Humor ist sehr dunkel. Also ich meine, es ist ja nicht normal, dass jetzt die weibliche Hauptfigur in der ersten Folge stirbt. Und auch auf eine etwas eher lustige Art und Weise. Ich meine, sie wird von so einer Art Pflanze gefressen. Und was ich so ein bisschen... Mir ist aufgefallen, dass die Geschwindigkeit so ein bisschen abnimmt. Also die ersten 2 Folgen, die haben mich ziemlich mitgerissen, sage ich mal. Und so 3., 4. hat so ein bisschen an Fahrt verloren, weil dann so ein bisschen dieses Frische dann weg war. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich werde es mir definitiv weiter angucken, aber ja, es war nicht mehr ganz so interessant wie vorher. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann bei den Leuten, die es jetzt auch noch gucken werden oder schon angefangen haben zu gucken, dann auch so sein wird. Aber bei mir war es zumindest so. Ja, das waren jetzt zumindest meine Worte zu dieser Serie.
Ja, ich habe ja bisher nur die ersten 2 Folgen gesehen, bin bisher aber sehr positiv angetan. Ja, weiß ich, dieser Mix aus diesem speziellen Humor und den schon typischen Anteilen, der passt einfach super. Ich finde die Welt ganz witzig, ich finde den Hauptcharakter, ja, irgendwie ziemlich cool auf seine eine Art und Weise. Und ja, es ist alles irgendwie so sehr lustig eigentlich alles. Allein auch selbst, wie sie stirbt. Ja. In der ersten Folge, das ist einfach, er ist ja eigentlich nur weggegangen, um eben dieses Problem zu lösen. Eine dieser Pflanzen von dem Angreifer da ist halt da hochgeklettert und dann kommt er wieder rein, dann ist da diese Pflanze, die dann diese Knochen ausspuckt und dann dieser Schädel, der ihn einfach so traurig anguckt.
Also man sieht auch selten Schädel von Anime-Charakteren, die sehen so aussehen wie so ein Anime-Charakterkopf.
Ja, ja, und das ist, und sie sitzt halt daneben immer noch, weil sie ist jetzt ein Dämon oder ein Geist oder was auch immer. Und hat halt keine Klamotten mehr an, weil sie ist ja eigentlich gefressen worden, das ist nur noch der Geist übrig. Weiß ich, die ganze Situation, das ist halt schwer zu beschreiben, das ist alles irgendwie sehr, sehr lustig gewesen, fand ich. Also, und ja, hat viel Spaß gemacht. Über die 2 Folgen weg eigentlich durchgehend, sehr unterhaltsam, wie gesagt, sehr lustige Szenen immer wieder und sehr regelmäßig. Zeichenstil ist sehr besonders, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt mit Soul Eater vergleichen, was ja doch sehr speziell war.
Ja, aber ich finde, es geht so ein bisschen, also die Charaktere sind nicht alle so auf, wie man es beschreiben soll. Eher so ein bisschen, ich denke wegen diesem Abgedrehten auf einmal Soul Eater, weil es ja auch so ein bisschen...
Abgedreht ist auf jeden Fall. Aber das ist ein guter Mix zwischen Comedy und Shonen-Elementen. Also solche Shonen-Serien würde ich mir häufiger wünschen. Und es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass sie nur 10 Folgen haben wird, weil das dann vielleicht auch erstmal gut ist. Und ich weiß gar nicht, wie lang der Manga ist. Also wie viel Material theoretisch vorhanden ist.
Ich glaube, der ist bei 7 Bänden oder so.
Ja gut, 7 Bände...
Glaube ich.
Je nachdem, wie viel man jetzt pro Folge animiert, kann man auch ziemlich schnell abhandeln, ne? Also, oder ja, sagen
wir jetzt, das ist das 4 oder 5 davon. Also seit 2009 läuft das Ding.
Ich meine, man kann wahrscheinlich relativ viel davon in 10 Folgen verarbeiten.
Nee, also 9 insgesamt.
Bislang. Ja, bald abzuwarten über... macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Trifft ziemlich meinen Geschmack und kann ich halt weiterempfehlen, wenn man auf sowas steht. Charakterdesign gefällt mir auch. Schön Moe, bei den weiblichen Charakteren zumindest. Oder bei den Hauptcharakteren zumindest. Schön lustige, unterhaltsame Serie. Mal wieder eine etwas bessere Serie von Brainspace nach den zuletzt ja nicht so tollen Serien. Brothers Conflict ist auch von denen?
Mhm. Ah, schön. Amnesia auch.
Amnesia, genau, das Top-Hits. Wer hat's noch gesehen?
Ich habe mir vorhin die erste Folge angeguckt, also sehr viel kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. So an sich würde ich euch da auf jeden Fall recht geben. Also ich fand es unterhaltsam, ich fand es so Gesamtbild auf jeden Fall stimmig, aber ich persönlich weiß noch nicht so ganz genau, ob ich dauerhaft das gucken kann, weil ich noch nicht einschätzen kann, in welche Richtung es gehen wird irgendwie. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann irgendwann auch an Geschwindigkeit verliert. Mal sehen. Bisher gefällt es mir.
Ja, da ist zumindest jetzt der Vorteil, dass nur 10 Folgen sind. Also dann ist es nicht, also zumindest bei so einer Endlosserie würde ich mir da auch echt Sorgen machen, aber bei 10 Folgen sage ich mir zu, naja, das kann ich definitiv bis zum Ende durchziehen, vor allem wenn man schon mal Folge 4 ist. Also ist ja fast 50%.
Das ist ziemlich genau 40%.
Ja. Echt? Sag bloß.
Man sollte vielleicht noch sagen, dass das Opening hat mir sehr gut gefallen, an sich, also das Lied vor allem auch, wo mir diese Season bisher nicht so viele sehr, so positiv aufgefallen sind, ist auch von Mayen. Ja. Ja, das wollte ich noch positiv erwähnen.
Ich würde zumindest sagen, in dieser Season gibt es ja gar nicht so viel Vergleichbares, ne?
Nicht wirklich.
Wenn man so einen Shonen-Kram mag und Humor mag, dann soll man da zumindest definitiv reingucken. Da kann man nichts falsch machen. Also ich würde jetzt nur eigentlich gerne mal wissen, wie der Manga dann im Vergleich ist. Vielleicht, also es kommt darauf an, wie gut jetzt die 10 Folgen da jetzt so sind. Vielleicht gucke ich da nochmal in den Manga rein, weil ich fürchte fast, dass man sonst nicht rauskriegen wird, wie es weitergeht.
Ist ja mehr in Deutschland erschienen.
Ja, deswegen, ja, mal gucken.
Gut, soll ich dann weitermachen?
Ach, du hast jetzt ja das
Highlight. Ich habe das Highlight. Nämlich ein weiteres 2-Minuten-Anime, den wir in Teil 1 vergessen hatten. Und zwar TQ2. Falls jetzt niemand TQ1, die erste Staffel gesehen hat, die, glaube ich, vor 2 Seasons oder so lief. Es sind 2-minütige Episoden über einen Tennisclub an einer Schule. Das Besondere an TQ ist jetzt eigentlich, dass, also ich beschreibe es immer gerne so, man kriegt in diesen 2-Minuten-Episoden praktisch in einer Staffel, wie jetzt in der ersten, einen typischen Tennisclub-Anime mit ein bisschen, also mit typisch verrücktem, übertriebenen Humor, also so ein bisschen verrückt halt alles, innerhalb, sehr kompakt in der Länge einer normalen Folge eines Animes zusammen. Wie funktioniert das? Es passieren einfach die typischen Geschichten in einer 2-minütigen Folge einfach nur ganz schnell hintereinander. Das heißt, es werden einfach so die typischen Szenen, die jetzt zum Beispiel bei einer Onsen-Folge drin sein müssen oder bei, ja, jetzt hatten wir letztens in der zweiten Staffel jetzt eine Dreiteiler, also 3x2-Minuten-Folgen über den Ausflug über mehrere Tage des Clubs im Sommer und sowas. Also diese typischen Episoden, die in so einem Anime normalerweise drin sind, kriegt man da einfach sehr kompakt. Und die wichtigen Szenen, die drin sein müssen, auch so zack, zack, zack hintereinander. Und die Charaktere reden auch blitzschnell. Und es passieren ganz verrückte Sachen immer. Aber im Prinzip, runtergebrochen, wäre das, wenn man das jetzt auf so 20-Minuten-Episoden machen würde und das ein bisschen ausbauen würde, ein typischer Anime dieses Genres. Und das ist irgendwie das Witzige. Aber das kann man nicht so gut beschreiben, das muss man einfach mal gesehen haben. Also falls man mal so 20 Minuten übrig hat, kann man mal die erste Staffel gucken und sich da mal ein Bild von machen. Es ist halt doch sehr verrückt und übertrieben und alles. Es passieren auch übernatürliche Sachen natürlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein ganz normaler Tennisclub, aber so grob gesehen, ja, was soll ich da noch zu sagen? Einfach mal selbst angucken. Mir hat es gut gefallen, die erste Staffel schon. Ich fand das die Idee sehr witzig. Und die zweite Staffel macht halt da weiter, wo die erste aufgehört hat. Die Folgen heißen sogar nicht TQ2 Folge 1, sondern einfach 13, 14, 15 haben die angefangen. Also es geht einfach so weiter. Und wie gesagt, die 2 Minuten, die hat man wohl mal über. Ja, da niemand sonst es gesehen hat, kann jetzt auch ja, keiner was dazu sagen.
Ich wollte einfach mal die erste Season reingucken, in Anführungsstrichen so. reingucken, ne? So, huch. Fertig. Oh,
ja, da habe ich sie durchgeguckt, ja. Ja, einfach mal machen. Ich fand es sehr, sehr witzig. Es gibt bessere Kurzanime, aber es gibt auch deutlich schlechtere.
Gut, dann mache ich mal weiter mit Gatchaman Crows. Dürfte, glaube ich, das bei weitem älteste Franchise aus der Season sein. Hat der ursprünglich einfach in den 70er Jahren begonnen, wobei Gatchaman Crows jetzt nichts Aufbauendes ist oder ein Spin-Off. Ja, um was geht's da drin? Das spielt in einer fiktionalen Metropole innerhalb der Metropolregion Tokio, Tachikawa City, wo es denn ein paar Gatchamans gibt, was auch den Namen herkommt, die sozusagen als Helden die Stadt oder die Welt schützen sollen vor einem unbekannten Gegner namens Mess. Im Hauptcharakter ist dabei Hajime Ichinose, wahrscheinlich das Genki Girl des Jahrzehnts, würde ich fast sagen.
Das kann man so sagen.
Also die hat nie irgendwie zu wenig Energie. Ja, und die müssen halt eigentlich diese Gegner Mess besiegen und im Verlauf aber dann weiter, diese Mess verschleppen Menschen und deswegen wollen sie die besiegen, damit sie nicht mehr Menschen töten. Im Verlauf der Serie geht es dann noch so weiter, dass noch ein paar weitere Punkte mit ins Spiel kommen. Also die Gatchaman sind halt sogenannte Helden, die haben eine Kraft, die haben, aus denen ihrer Seele wird ein Notizbuch geformt, mit denen sie untereinander verständigen können und mit denen sie auch eine übernatürliche Kräfte kriegen, auch in Form einer Rüstung. Und dann taucht irgendwann ein Gegner auf, der auch so ein Notizbuch hat, der auch nicht mit den anderen zusammenkämpft, aber versucht, die Welt ins Chaos zu stürzen, indem er meist auf rabiate Art und Weise wie das Aussehen anderer Menschen annimmt und dann zum Beispiel mit einem Messer auf Menschen einsticht oder in ein Auto steigt und Menschen überfährt. Und dann gibt es noch eine andere Institution, das ist ein, würde ich fast sagen, eine App für ein Handy, das nennt sich Galax und damit sollen sich die Menschen untereinander helfen. Wenn halt irgendwo eine Notsituation ist, dann kann man zum Beispiel das darüber melden und wenn irgendwo eine Krankenschwester in der Nähe ist, dann kannst du zum Beispiel zu dem Ort kommen, wo irgendwer verletzt rumliegt. Ja, das sind diese Parteien in dieser Serie. Das, wie denn die Konstellation ist, stellt sich auch erst am Ende der 4. Folge wirklich heraus. Und ich war auch, ehrlich gesagt, vor einer Folge 2 sehr verwirrt und wusste gar nicht, wie den Anime überhaupt erklären soll. Jetzt so langsam macht es ein bisschen Sinn. Ich weiß nicht, obwohl es ein Spin-Off ist, würde hier Sinn machen, wohl das was vom alten Gatchaman zu kennen.
Ich glaube nicht. Also ich habe mir das alte mal durchgelesen. Also da auf Wikipedia und habe mir nur so die Bilder von den Charakteren angeguckt und irgendwie ist das was ganz anderes, glaube ich fast. Also das ist eher so eine Superhelden-Serie an sich. Ja.
Aber wie ist halt, man kann halt so sagen, am Anfang sah es halt so aus, als ob die halt diese Gatchaman gegen diese Mess kämpfen müssten und jetzt kommen halt andere Faktoren mit rein, die, glaube ich, das Ganze so ein bisschen verschieben werden. Ja. Inwiefern denn aktuell die Mess dann noch wieder eine große Rolle spielen werden, das ist aktuell noch nicht so wirklich bekannt. Die Hachime Ichinose hat mich aktuell so einen eher so als Haustier als Gegner. Produziert vom Studio, was auch die Originalserie damals gemacht hat, ist es vom optischen vor allem doch sehr anders von dem Charakterdesign her und hat interessante Charaktere. Wie gesagt, das Hauptmädchen ist sowas von Genki, das einen doch teilweise schon ein bisschen nervt.
Ach mein Gott, das arme.
Aber dafür gibt es ja auch gleich den direkten Gegenpool, Utsutsu, die ist immer irgendwie total energielos.
Ja, die spricht auch fast gar nicht.
Außer, dass sie ein bisschen sleepy ist, ein bisschen.
Die läuft, genau, das ist auch die ganze Zeit in Unterwäsche rumläuft, ne?
Ja.
Hör, was?
Jetzt bist du wach geworden. Ne? Übrigens, ich muss auch noch bemerken, unser Genki-Mädchen wird von Maya Oshida gesprochen. Das ist nun mal zufällig die Rika in Chunibyo spricht. Also, ja. Wobei sie ziemlich anders klingt, finde ich. Also zumindest, ja, teilweise hört man so ein bisschen, aber...
Hm. Ja, in den ersten Folgen war ich ziemlich verwirrt. Jetzt so langsam ergibt das Ganze ein Bild und einen Sinn, wo es hingehen wird. Weiter schauen werde ich es. Und zu sehen, wo es am Ende enden wird. Ich bin halt gespannt, wie es weitergeht und ob auch irgendwann mal die nette Hachime ein bisschen ernster wird oder ob sie alles mit Genki versucht zu lösen. Oder lösen kann. Denn die geht so eigentlich so aktuell gegen alle Regeln, die so, nach denen die bis jetzt gekämpft haben. Ja, ansonsten, also das mit dieser App, kann man fast so ein bisschen als brauchbare Weiterentwicklung von sozialen Netzwerken ansehen. Wie gesagt, als brauchbare Erweiterung oder Evolution.
Das ist eine sehr japanische Evolution.
Mal was, das nicht nur zum Bashen benutzt wird, sondern auch zum Helfen. Aber ob es die Welt retten wird, wir werden sehen. Und es gibt einen, naja, Crossdresser.
Ja. Ich finde den Panda, der kein Panda ist, sehr interessant. Vor allem wird von Aya Hirano gesprochen. Das ist irgendwie so, hä?
Der wird was?
Ja, steht hier.
Okay.
Ich habe es auch nicht gehört. Ich habe nur gerade ihren Namen bei ANN gelesen und denke so, wer war denn das? Okay.
Das ist mir jetzt echt schon lange nicht mehr passiert, dass ich sie nicht rausgehört habe, also hui.
Naja, sie hört sich mittlerweile auch irgendwie allgemein etwas anders an, aber ich muss nochmal reinhören, wie sie so klingt. Gut. Jetzt sind alle geschockt.
Ja. Erzähl doch weiter, du hast ja auch noch 3 Folgen gesehen.
Ich?
Ja.
Ich hab's nicht gesehen.
Ich hab's gesehen.
Ah, ha. Verwirrung.
Es tut mir leid. Ich fand's eigentlich auch ganz unterhaltsam. Ich hab ja auch, Moment, hab ich nicht vorhin sogar noch die 4. gesehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, gut, also ich fand's ganz, ja, also optisch finde ich es eigentlich auch wirklich ganz, ja, es ist mal was anderes. Wobei sie dann auch teilweise einfach mogeln konnten, weil also das Charakterdesign wird nicht immer so komplett so eingehalten. Also so die Qualitätskontrolle ist nicht so hoch, wie man das bei manch anderer Serie so kennt. Aber durch den Zeichenstil fällt das dann gar nicht so doll auf. Aber es ist halt schon ganz stylisch. Und also es ist halt wieder mal so eine Serie, die kann man gut gucken, weil sie irgendwie anders ist als der ganze Rest. Das hilft dir sehr doll. Also vor allem in so einer Season. Also es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber irgendwie ist es schon ganz, ganz witzig. Also vor allem, weil auch diese Welt an sich interessant ist.
Ja. Wobei ich jetzt kurz einhaken muss, ich habe zwar diese Serie nicht gesehen, aber ich glaube, gerade in dieser Season haben wir sehr viele Beispiele für Serien, die sehr anders sind als sonstige Anime.
Das stimmt, aber...
Das ist mir sehr stark aufgefallen, diese Season.
Ja, aber es ist halt so ein... Also sie ist aber auch ganz anders als jetzt alles andere, was läuft. Also das ist irgendwie so ziemlich bezeichnend, finde ich.
Sie ist quasi anders.
Ja,
sie ist
genau. Anders. Ja, es gibt viele Serien, die sind anders, aber...
Wir kommen gleich auch noch zu zweien, wie ich finde, die sehr anders sind.
Ja, das stimmt. Ja, mein Gott. Also wenn's, ja gut, jetzt können wir jetzt natürlich die ganzen Serien vergleichen, die alle anders sind.
Ja, richtig. Ich meine nur, dass diese Season ist es sehr besonders, dass es sehr, sehr viele Serien gibt, die in jeder anderen Season auch sehr herausstechen würden.
Ich würde einfach sagen, wenn man eine Serie haben möchte, wo es auch Kämpfe und sowas gibt, die so ein bisschen mit mit so Leuten sind, die so superheldenmäßig unterwegs sind, dann muss man diese Serie reingucken, weil das gibt es nirgendwo anders. Also die Kämpfe sind auch schon ganz cool inszeniert, muss ich sagen. Also auch wenn diese Viecher ja irgendwie computeranimiert sind, also diese Anzüge, mit denen die dann da rumlaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Die ganze Zeit. Aber es geht, mein Gott. Also, ich glaube, ja. Na gut, dann, ja, dann könnten wir jetzt eigentlich.
Weiß ich, ob Schiene noch ein Wort sagen möchte.
Zu der Serie? Nee, ich glaube nicht. Weil ich wurde einfach nur verwirrt an der Serie und weiß noch nicht, was ich davon halten soll, wirklich nicht.
Guckst du denn weiter?
Ja, ich denke schon. Also vorerst ja.
Du möchtest Aya Irano raushören.
Das auch. Das ist eine Herausforderung, die ich annehmen muss. Aber wenn man schon weiß, ist ein bisschen doof, ne?
Ja, aber es übt ja. Oder so, keine Ahnung. Jetzt muss ich zumindest auch nochmal genau hinhören. Okay.
Gut, dann lass doch nochmal die Kuh ein bisschen sprechen, wenn sie fertig gegessen hat.
Nein, das Essen ist halb aufgegessen und steht neben mir. Ich werde danach weiter essen. Übrigens Curry. Sehr lecker. Also ich habe den Anime geschaut, Ucho Tenkatsuku. Das ist ein Anime, das spielt in Kyoto. Ist von PA Works. Wird 13 Folgen haben und basiert auf einer Novel. Und es geht um Tanuki. Das sind diese Marderhunde, die eigentlich wahrscheinlich viele schon aus Pompoko von Ghibli kennen. Das sind diese Dinger mit den Hoden, die sich verwandeln können. Ich glaube, hat jeder schon mal gesehen. Und dieses Verwandeln-Thema von den Tanuki wird auch wieder in diesem Anime aufgegriffen. Da geht es um die Tanuki-Familie Shimogamo. Und einer der Söhne heißt Yasuburo und es ist der Hauptcharakter, um den sich die ganze Geschichte so dreht. Und wie es sich für einen Tanuki gehört, verwandelt er sich immer wieder in einen Menschen. Manchmal läuft er als Junge mit einer Mädchenschuluniform rum oder in anderen komischen, verrückten Klamotten. Dem ist es eigentlich egal, Hauptsache Mensch. Und er hat wohl auch Spaß daran. Und wir lernen auch seine Familie kennen. Sein Vater wurde gegessen als Tanuki. Der lebt nicht mehr, der ist tot. Und das hat die als Suppe kommt gerade der Zwischenruf von hinten.
Ja, als Hotpot einladen.
Als Hotpot, ja. Genau. Ja, und seine Mutter hat ganz große Angst vor Gewitter. Die ist auch ganz verrückt darauf, sich in einen Menschen zu verwandeln. Er hat noch einen kleinen Bruder, er hat noch einen anderen Bruder, der ist aber ein Frosch und kann sich nicht mehr zurückverwandeln.
Er will sich auch nicht mehr zurückverwandeln.
Ich glaube, er will sich auch nicht zurückverwandeln. Er sitzt in seinem Brunnen und lauscht den Menschen. Und er hat noch einen anderen Bruder und der versucht so ein bisschen die Familientradition hochzuhalten, weil diese, wie hießen die, Shimogamo-Familie war nämlich so das, also der Vater war halt so das Oberhaupt der Tanuki Community in deiner Stadt in Kyoto. Und wir begleiten den Yasuburo, also diesen Hauptcharakter, wie er einen Tengu-Master immer wieder besucht und ein bisschen was von ihm lernen möchte. Nur dieser Tengu-Master hat ein Problem. Normalerweise können die fliegen. Er kann es aber nicht mehr. Und er schimpft und ist sehr eigen. Und der Yasuburo versucht ihm ein bisschen zurück ins Leben zu helfen. Und in den ersten 2 Folgen, mehr habe ich noch nicht gesehen, ist alles ein bisschen wirr, weil es hüpft immer hin und her. Man lernt halt die einzelnen Charaktere kennen. Und ich finde, es ist auch nicht so mega hübsch. Aber es ist halt schön, weil wenn man, so wie ich und der Micha mal in Kyoto waren, dann erkennt man halt auch sehr viele Sachen wieder und denkt sich, ah, schön und ah, das kenne ich doch, da war ich doch schon mal. Und das war auch der Hauptgrund, warum wir überhaupt angefangen haben, den Anime zu schauen. Und es ist auch mal auch ganz nett, so dieses ganze traditionelle japanische so ein bisschen verspielt zu sehen. Also das mit den Tanuki, dass sie dich verwandeln, diese Marderhunde, mit den Tengu, die fliegen. Das sind so ein paar klassische Gesichtspunkte, die halt dort verarbeitet sind. Also ich werde definitiv noch weiterschauen, auch wenn ich bis jetzt noch keinen großen roten Faden entdeckt habe. Aber kommt bestimmt noch. Jedenfalls nicht in den ersten 2 Folgen. Hat noch irgendwer reingeschaut?
Ja, 2 Folgen gesehen.
Ich habe ja alle reingeguckt, ne?
Die ist eigentlich so genauso wie du, werde es auch weiterschauen, fand die, also die, womit halt angekündigt wurde mit dem Light Novel, das ist ja vom Schreiber von, wie heißt es, Tatami Galaxy, und das Charakterdesign ist ja vom Sanada Setsubou Sensei Mangaka, und das uns damit PA Works hat mich eigentlich dazu überzeugt, in den Anime reinzuschauen. Man muss wieder viel mitlesen, viel Gespräche. Das ist, glaube ich, aber bei weitem nicht so extrem wie bei Tatami Galaxy in der ersten Folge.
Sie reden auch langsam im Vergleich.
Also ich finde, man kommt sehr gut mit dem Lesen.
Und so ein bisschen traditionell mit drin aus der japanischen Ecke, mit den Tanuki und den... Ja, und ich bin mal gespannt, wohin das denn auf was denn der männliche Hauptcharakter noch so alles vorhat in den kommenden Folgen.
Mhm.
Also das ist so eine ganz große, konnte ich jetzt nach zwei Folgen so wie du auch noch nicht erkennen, aber es liegt vielleicht auch in der zweiten Folge erst, wer weiß.
Da kann ja, man wahrscheinlich wenn so es mal die ganzen Charaktere eingeführt. Ja. Aber es macht neugierig genug, um weiterschauen zu wollen. Ja. Das reicht ja schon mal erstmal.
Genau. So ein bisschen traditionelles Miterleben ist ja eigentlich immer nicht verkehrt, finde ich. Also,
die Tanuki-Formen sind auch sehr niedlich. Also,
niedlicher als Papa und Poco, muss ich sagen.
Und die spielen nicht immer in Boden.
Und die haben nicht so riesige Hoden, ja.
Und es ist nicht so, also ich muss ja sagen, dass Pom Poko für mich der schlechteste Ghibli-Film ist. Also den mag ich überhaupt nicht. Den fand ich totlangweilig.
Total toll.
Ja, ich sag's einfach nur mal so, ich fand die Tanuki zumindest ja jetzt besser. Die waren mir eher nach meinem Geschmack.
Ja. Mal schauen, wenn noch alles im Nabelpott landen wird.
Ich glaube, China, du bist doch jetzt hier die Experte mit 5 Folgen, oder?
Ja, ich habe alle Folgen gesehen, aber ich muss sagen, sogar obwohl ich 5 Folgen gesehen habe, würde ich mir schwer tun, jemandem zu beschreiben, was in dieser Serie passiert, was den Plot angeht. Also, das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, weil ich persönlich finde es irgendwie trotzdem interessant, aber es ist schwer in Worte zu fassen.
Ja, ich fürchte, dass das mein größtes Problem mit der Serie ist. Ich habe erst 2 Folgen gesehen, die habe ich heute nacheinander geguckt, heute Nachmittag. Und danach habe ich gedacht, ja, ich hätte jetzt auch keine Lust, die dritte zu gucken. Also, es ist zwar, ich bin sehr zwiegespalten, also ich glaube, dass es ganz interessant sein könnte, aber so am Stück fehlt mir die Motivation, weiter zu gucken, wirklich. Ich fand einige Aspekte der Serie ziemlich interessant. Es ist wirklich hier mal was anderes auf jeden Fall. Es ist sehr durchgeknallt. Es gibt verschiedenste komische Charaktere, die alle sehr eigen sind und recht kreativ. Trotzdem fehlt mir wenigstens der geringste rote Faden. Also ich habe da noch gar nichts. Ich weiß nicht, was diese Serie jetzt will. Und die soll ja auch nur 13 Folgen haben. Deswegen frage ich mich, also wenn jetzt selbst nach 5 Folgen nicht so wirklich zu entdecken ist, ja, wohin die Reise gehen soll, finde ich das ein bisschen schwierig meist.
Das ist Slice of Life.
Ja.
Nur weil keine kleinen Mädchen dabei sind, die Tee trinken, heißt nicht, dass es kein Slice of Life ist.
Okay.
Von der Seite hast du noch nie betrachtet, ne?
Wenn ich das von der Slice of Life-Seite sehe, würde ich trotzdem sagen, dass es mich dann nicht genug interessiert.
Das ist also, bei Slice of Life oft ein Problem.
Das ist dann eine sehr subjektive Sache, aber mich hat es bisher jetzt nicht so gepackt, dass ich jetzt denke, boah, geil, will ich weitersehen. Ich werde es wahrscheinlich weiter gucken, aber dann so schön auf einer Basis, der wöchentlichen Basis, wenn ich dann aktuell bin. Vielleicht wird es ja noch besser, vielleicht waren es die ersten beiden Folgen nur nicht unbedingt das für mich. Ich fand sogar die erste Folge noch einen Ticken interessanter als die zweite. Die zweite fand ich dann so eher, ja, dröppel so ein bisschen vor sich hin. Mal schauen, also vielleicht wird es ja noch besser. Nach 2 Folgen ist es immer schwierig zu sagen. Aber jetzt, der erste Eindruck ist jetzt so eher gemäßigt.
Ja, wenn ich spekulieren müsste, dann würde ich sagen, dass es so in der Slice of Life-Sparte ein bisschen, glaube ich, darum geht, ja, ich glaube, die Charakterisierung von dem Protagonisten so ein bisschen, also was der mit seinem Leben anfangen will. Also ist jetzt ein bisschen vage ausgedrückt, aber ich denke, dass es darauf in irgendeiner Form hinausläuft. Und ja, ist für Slice of Life vielleicht auch normal, dass man irgendwie irgendwas daran braucht, das einen dann so interessiert, dass man es weiterguckt. Und dass es wirklich sehr subjektiv ist. Also, ja, denke ich schon.
Das definitiv. Also das ist bei Slice of Life immer das Problem. Also wenn man sich mit den Charakteren zum Beispiel nicht identifizieren kann oder sie nicht so richtig sympathisch findet, dann braucht man es im Prinzip gar nicht gucken. Das ist einfach Zeitverschwendung dann. Weil die leben, solche Serien leben nur von den Charakteren. Aber ich glaube, du bist auf einem sehr guten Weg mit dem, also, dass das so eine, wie heißt das, Coming of Age oder so? Serie ist. Weil Tatami Galaxy geht ja auch in die Richtung. Und es wäre jetzt ja kein Wunder, wenn der Autor wieder so ähnliche Motive verwenden würde. Ja, das ist auch im Prinzip von den Charakteren her auch, geht das so wirklich auch in die Richtung von Tatami Galaxy. Also es ist so ein bisschen, es gibt ja so ein paar, die sind so ein bisschen schräg und auch, es ist auch so teilweise wirklich ein bisschen bösartig. Also ich meine allein jetzt die Geschichte mit dem Vater, der nun gegessen wurde, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weiß man ja auch, wer das getan hat.
Ja, weiß man.
Also, das ist so ein bisschen, das ist schon, naja, gut, also.
Der arme Junge, der arme Hauptcharakter steht momentan auf der Abschlussliste.
okay, gut, ich kann mir vorstellen, warum. Ich muss ja sagen, ich finde ja die Optik eigentlich mal ziemlich cool. Also man merkt, dass PA Works sich da mal angestrengt hat, mal was komplett anderes zu machen, weil normalerweise kann man ihre Serien ja eigentlich aus 100 Meter Entfernung erkennen. Das ist eine PA Works Serie, die sieht wirklich nicht stark nach PA Works aus, weil normalerweise sind ja ihre Serien irgendwie alle sehr gut erkennbar. Und das finde ich wirklich mal angenehm.
Ich denke mal, es kommt heute auch noch, dass sie halt mal eine komplett andere Schadeseite genommen haben.
Ja, aber auch die Hintergründe.
Versucht haben sie also versucht haben die Hintergründe so ein bisschen auch entsprechend abzuändern.
Genau.
Von den typischen PA, die an sich immer sehr schön ist.
Ja, aber es ist aber auch so ein bisschen, es ist so ein realistisch-künstliches.
Ja.
Also es sind so realistisch-künstliche Hintergründe. Also wenn man jetzt, ja, also man kann sie sehr gut erkennen. Das kann man einfach so sagen. Und da, also bei der Serie würde ich einfach nicht erkennen, dass sie von PA Works stammt, in keinster Weise. Außer, dass die Animationen halt wirklich gut sind. Also bei PA Works ist es ja so, dass, also ich würde zumindest sagen, dass viele Serien von denen wirklich schön animiert sind, aber manche Serien dann auch weniger schön. Also zum Beispiel jetzt hier NASA oder sowas fand ich jetzt nicht so super animiert wie jetzt manch anderes von denen. Aber das kann auch immer so eine Geldfrage sein. Und wie gut das zum Charakterdesign passt. Also zum Beispiel NASA gegen Hanasako Iroha oder sowas. Das ist irgendwie ein Unterschied wie Tag und Nacht, finde ich, von den Animationen her. Aber die Hintergründe sehen zum Beispiel wieder sehr ähnlich aus. Naja, also zumindest die Serie fällt da komplett raus. Ja, also ich werde zumindest, glaube ich, auch dranbleiben. Es ist jetzt, es haut mich nicht vom Hocker. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Aber das ist ähnlich wie bei Tatami Galaxy. Es ist nicht so hundertprozentig mein Geschmack. Aber ich finde es interessant und es ist mal was anderes halt. Also, das ist das Standardargument in dieser Season irgendwie.
Das ist die, es ist mal was anderes Season. Wo alle irgendwas ausprobieren, was sie normalerweise nicht machen.
Naja, das, ja, von den Studios oder so vielleicht.
Das ist das Problem. Die sollten nicht gleich alle gleichzeitig was anderes versuchen.
Genau. Wobei, naja, wer weiß. Das ist, glaube ich, bei so welchen Serien auch egal. Aber das ist in der Summer Season öfters so, dass da so ganz komische Sachen drin sind.
Und der Anzahl ist schon eher nicht so.
Slice of, so, Moe, Slice of Life und andere Serien.
Solange Moe, Slice of Life Serien dabei sind, ist ja alles in Ordnung.
Genau, ja. Ich kenne da so Leute, die sehen das etwas anders.
Ach, wirklich?
Komisch. Ja, ich weiß auch nicht.
Was wollen die denn noch? Mein Gott, manche sind nie zufrieden.
Ja.
Gut. Dann kommen wir nochmal zur zweiten Serie, die alle von uns geschaut haben.
Ja. Ich freue mich voll. Ich mag sie. Ich liebe sie.
Die nächste Serie in der Reihe ist Gin no Saji oder auch Silver Spoon. Also man findet es eigentlich unter beiden Namen recht gut. Und ja, es fällt schon wieder in die Sparte. Es ist irgendwie mal was anderes. Auch das haben wir ja gerade schon festgestellt. Und zwar ist es so, dass der Hauptcharakter geht auf eine Landwirtschaftsschule, weil er weg von seiner Familie will und die da ein Wohnheim haben. Und er dachte sich halt so, ja, ich bin ja gut in der Schule. Es macht ja keinen Unterschied, auf welche Schule ich gehe. Ich werde trotzdem der Klassenbeste sein und was auch immer. Und er kommt dann dahin und weil er halt aus der Stadt kommt und von Landwirtschaft nicht wirklich viel Ahnung hat, merkt er halt schnell, dass das Leben da ein bisschen härter ist. Und die Leute, die er da kennenlernt, die haben halt alle irgendwie schon eine Verbindung zur Landwirtschaft und die haben Traumberufe und was auch immer, die haben schon so ein Ziel vor Augen, während er so ein bisschen, ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen will und von Landwirtschaft habe ich auch noch keine Ahnung. Und der muss sich dann halt da so ein bisschen selbst finden. Und ja, also die Schwierigkeiten, denen er da so begegnet, ist zum Beispiel, dass man gezwungen wird, in einen Club zu gehen und es gibt halt nur Sportclubs und keine Kulturclubs. Und zusätzlich dazu muss er dann teilweise auch noch sowas Praktikumsmäßiges machen, wo er dann morgen um 5 Uhr aufsteht, um die Hühnereier einzusammeln und sowas. Und dann hat er noch Sportunterricht und dann noch Club. Und das ist für ihn, der halt eigentlich aus der Stadt kommt und ein lockeres Leben geführt hat, ist das am Anfang halt wieder verdammt hart. Also so viel mal zur Serie selbst. Und ich finde, dass der Anime ziemlich realistisch ist. Also, dass sie versuchen auch rauszustellen, dass das eben irgendwie alles so in der Realität wohl auch so funktionieren könnte und dass es einen auch zum Nachdenken anregt, weil herausgestellt wird zum Beispiel, dass die ja die ganze Zeit mit den Tieren arbeiten, aber sie dann trotzdem diese Tiere eben in irgendeiner Form essen müssen irgendwann. Und ja, das sind halt irgendwie so Werte, die einem da vermittelt werden. Und der Anime basiert auf einem Manga von Hiromu Arakawa, die bekannt durch Fullmetal Alchemist geworden ist. Ich glaube, dadurch haben auch viele Leute dann schon eine hohe Erwartung, sag ich jetzt mal, an die Serie selbst gehabt. Ich persönlich gucke sie auch deswegen. Ich habe an den Manga bisher leider noch nicht reingeschaut. Und Was vielleicht noch ganz nett zu erwähnen ist, dass diese Schule auch, also um zur Realitätsnähe zurückzukommen, dass diese Schule wirklich auf einer Landwirtschaftsschule in Hokkaido basiert. Also die gibt's wohl wirklich. Ja, ich finde, also ich mag die Serie ganz, ziemlich gern, muss ich sagen. Also abgesehen davon, dass sie eben diese realen Bezüge irgendwo herstellt, ist sie verdammt lustig. Also ich glaube, ich habe bisher noch keinen getroffen, der gesagt hat, dass ihm der Humor so gar nicht zugesagt hat. Das werden die anderen dann hoffentlich gleich auch irgendwo bestätigen können, hoffe ich. Und ist dann auch eine weitere Slice-of-Life-Serie in dieser Season mit sehr vielen Comedy-Aspekten, die irgendwie anders ist.
Ja. Also ich als Bauernhofskind muss sagen, es stimmt einfach alles. Also ich weiß nicht, jede Folge sitze ich da und kicher in mich rein, weil das einfach Aspekte sind, die ich aus meiner Jugend einfach kenne, die wirklich, wirklich, auch wenn es Japan ist, aber bei uns im norddeutschen Land, da ist es genauso wie kein Handyempfang, man kann sich keine Pizza liefern lassen, weil das gibt's so gar nicht. Oder Sachen wie Traktor fahren, mega cool, geht auch ohne Führerschein. Ja, das läuft wirklich so. Oder Hühnerschlachten, dass man die Tiere, die man halt vorher versorgt, dass man die auch wirklich eben danach auf dem Teller sitzen hat. Ja, kann ich alles bestätigen, ist wirklich so. Also ich habe aus der Sicht super viel Spaß an der Serie, weil ich mich einfach immer wieder so an Sachen erinnert fühle und denke mir, genau so ist das. Also, und das super lustig umgesetzt. Ich habe so viel Spaß an der Serie. Das ist wirklich eines der Highlights für mich aus der aktuellen Season. Also, Bauernhof Kumo sagt, schaut euch's an. Sag jetzt nichts Negatives.
Ich sag nichts Negatives. Ich fand ich habe bisher nur zwei Folgen gesehen, fand die aber sehr gut, wirklich. Ich habe sie auch wirklich nur geguckt, weil das jetzt der neue Anime ist von einem Manga, die von der Alchemist geschrieben hat. Nur deswegen komme ich da rein. Ich fand auch, dass das Charakterdesign doch sehr, sehr stark an Fullmetal Alchemist erinnert. Auch wenn das jetzt von A1 Pictures und nicht von Bones produziert ist, treffen sie das ziemlich gut. Ich nehme an, der Manga sieht sehr auch so ähnlich dann aus.
Ja.
Also man erkennt vom Charakterdesign schon wieder, dass es die gleiche Mangaka ist. Ich kann mich ein bisschen mit dem Hauptcharakter identifizieren, weil für mich wäre das auch überhaupt nichts. Also ich bin einfach... ich bin ja nicht auf dem Land jetzt wirklich aufgewachsen. Auch nicht so. Ich wäre auch nicht so der Typ für Bauernhof. Und er ist ja auch eher so das Stadtkind, was da reinkommt und für den das überhaupt nichts ist. Und ich kann das total nachvollziehen, wie er da erstmal an alles rangeht und total skeptisch und jetzt immer früh aufstehen, wo er sich eigentlich gefreut hat, dass das jetzt vorbei ist und dass er jetzt wieder etwas ausschlafen kann. Und dann tritt er in den Club ein, muss noch früher aufstehen und alles. Und er muss unbedingt einen Sportclub machen und ist eigentlich schon total ausgelastet mit dem, was er bisher machen muss. Und die ganzen Sachen, wo die am Anfang die Hühner wieder einfangen müssen und dann liefert er sie ab und die, ja danke, und hauen direkt den Kopf ab. Und
das ist super. Oh, ich hab so gelacht.
Und auch dieser Humor, der zum Teil sehr, sehr comichaft ist, ne? Ich musste zum Beispiel, das war einfach so eine ganz banale Szene, die musste in der ersten Folge dann diese Plane festmachen, als der Sturm kam. Dann haben die es fest und auf einmal so die etwas fülligere von denen, auf einmal dann in der Luft und fliegt so in der Luft, wedelt da so her, sieht aber keine Miene dabei. Ja, hol die da mal wieder runter.
Ich denke nur dran und muss lachen. Ach, schön.
Ja, also das ist ja sehr guter Humor, gut getimed. Ansonsten auch mal ein interessantes Setting, was ich wirklich auch nie gesehen habe. Also ich habe noch nie ein Bauernhof-Setting jetzt gesehen. Es kann sein, dass es das irgendwo gibt, aber ich kenne es jedenfalls nicht. Und sehr unterhaltsam, gute Slice of Life, gute Comedy, kann ich wirklich wärmstens weiterempfehlen. Das ist mal wieder, das läuft ja im Neutamina-Blog, den es jetzt, glaube ich, einige Seasons gar nicht gab, kann das sein?
Ja, also zumindest. Doch, aber mit alten Sachen als Rerun.
So.
Ja, zum Beispiel gerade der Katari lief nochmal.
Weil das ich mag meistens diese Neutamina-Sachen immer sehr gerne und habe das eher vermisst in den letzten Seasons. Aber das ist wieder so eine richtig typische Neutamina-Serie, würde ich sagen. Und zweite Staffel ist ja auch schon angekündigt für, ich weiß gar nicht, ob das jetzt direkt in der nächsten Season oder erst in der Winterseason dann kommt. Aber es werden wahrscheinlich zwei Staffeln werden.
Und der Synchronsprecher von Della-chan aus Tamako Market spricht einen Lehrer. Oh, ich habe so gefeiert.
Das sieht aus wie. Ja. Wie also, das fand ich cool. Sah aus wie ein Buddha, der
ja.
Typ. Ich wollte gerade fragen, es war der aussieht wie ein Buddha, oder?
Mhm, ja. Genau.
Wird auch so dargestellt wie ein Buddha, als er das erste Mal auftaucht.
Der redet auch so.
Ich habe beim ersten Auftritt so gefeiert, als dieser, ich glaube, Sportlehrer oder so kam und der einfach genauso aussah und eventuell sogar den gleichen Sprecher hat wie Armstrong aus FMA. Ich weiß es gerade nicht mehr, es war in der ersten Folge. Ich habe nur gedacht, das war jetzt Absicht, oder? Dass er jetzt auch noch genauso klingt und nicht nur genauso aussieht.
Ich habe 3 Folgen bis jetzt geschaut, kann mich eigentlich nur anschließen. Die Herkunft, also die Mangaka, die es gemacht hat, kennt man natürlich auf den ersten Blick, wenn man ein Anime sieht. Selbst kenne ich es aus meiner Kindheit auch so ein bisschen. Ich kenne es nicht so extrem wie Kumo, glaube ich. Aber mein Opa hat zum Beispiel auch Hühner und das waren auch, der hat man sie gefüttert und lieb gehabt und dann kam das Hackeball und dann war sie halt tot. Also ich mag es, wie der Anime halt einerseits die Wahrheit zeigt, wie das denn so funktioniert mit der Fleischproduktion und mit den sonstigen landwirtschaftlichen Sachen. Aber andererseits so gut den Humor eingebaut bekommt, dass man trotzdem eigentlich nur am Lachen ist. Und deswegen mag ich den Anime und werde noch auf jeden Fall weiterschauen. Und ansonsten kann ich mich halt nur anschließen bei dem bereits Gesagten.
Also ich kann jetzt zumindest sagen, ich glaube, China hat recht mit dem CU. Also zumindest einer von denen, ich weiß nicht, welcher Sensei das jetzt war, hat Armstrong gesprochen. Ich kann jetzt ein bisschen noch was anderes sagen, ein bisschen zumindest. Also ich muss sagen, es hat mich nach einer Zeit ein bisschen geärgert, dass er so doof ist. Also beziehungsweise, dass er so naiv ist. Also ich bin jetzt ja nun auch nicht direkt auf dem Land groß geworden. Also ich meine, es ist jetzt zwar ein bisschen ländlich und es gibt Bauernhöfe hier in der Nähe, aber ich habe damit jetzt nicht viel zu tun gehabt. Und ich kenne das auch noch ein bisschen von meinen Großeltern, die, beziehungsweise was meine Mutter was meine Mutter so erzählt, also diese Geschichte mit Hühnern, die kopflos da noch herumlaufen, also ein Kram, das hat meine Mutter mir schon als Kind erzählt. Also, und also viele Sachen, wo er dann so, hä? Da dachte ich so, bist du doof? Also, das hat mich wirklich ein bisschen gestört, dass er so doof ist.
Also, aber das ist aber vielen Großstadtkindern so.
Ja,
gut,
das stimmt schon. Aber also, es hat mich einfach so ein bisschen gestört. Also, weil es die meiste Zeit dann immer nur in diese Richtung ging. Ich habe nur gesagt, so, du könntest dich jetzt auch, wenn du in dieser Schule bist, einfach mal so ein bisschen informieren, beziehungsweise so ein bisschen mal umgucken und dann solltest du nicht mehr so geschockt sein von den ganzen Geschichten. Also, das ist einfach nur so meine persönliche Meinung da. Also es hat mich irgendwann so ein bisschen gestört. Ich muss auch sagen, wenn ich das zum Beispiel mit Fullmetal Alchemist vergleiche, dass ich bei Fullmetal Alchemist im Allgemeinen das die Inszenierung gelungener fand, also auch von den humorvollen Szenen. Also es war irgendwie so ein bisschen aufwendiger. Ich weiß auch nicht, wie man es beschreiben soll.
Wirklich?
Also ich finde die Serie ziemlich, ziemlich unspektakulär inszeniert. Also sie machen im Endeffekt das, was die Serie braucht und nicht mehr. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich finde zum Beispiel, die Tiere sind richtig toll gezeichnet. Also da, das ist mal so ein Unterschied, weil die sehen so, ich meine, die sind so ein bisschen auf niedlich noch getrimmt, aber ist auch ziemlich realistisch, was man ja normalerweise in einem Anime selten hat. Also man sieht mal in einem Anime realistische Tiere. Also zumindest kann ich mich jetzt nicht an viele Serien erinnern. Aber es ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Also da wäre mehr drin gewesen, meiner Meinung nach. Also die haben sich zumindest nicht verausgabt. Auch jetzt, wenn man jetzt mal einfach jetzt sich den Genre anguckt. Also, ich finde es eben auch wirklich lustig, aber es ist so manchmal, weiß ich nicht, muss ich so ein bisschen mit den Augen rollen irgendwie, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Also, weil ich wollte die Serie wirklich so total mögen und dann aber bei einigen Sachen, es hat einfach nicht bei mir richtig gefunkt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist auch so, weil ich den Hauptcharakter auch nicht so, ich finde ihn so ein bisschen komisch. Also, ich kann verstehen, wie er so tickt da, aber er ist so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie. Also eben, wie er dann da hingekommen ist und wie er dann auf die ganze Sache da reagiert. Ich gehe jetzt mal davon aus, wird jetzt dann immer noch mal mehr auf sympathischer getrimmt werden. Aber naja, ich weiß nicht. Es hat mich so ein bisschen gewundert.
Ich finde den Vergleich mit FMA ein bisschen seltsam jetzt, weil so hoch ich immer von meinem Arctic Brotherhood lobe, der einzige Kritikpunkt, den ich immer geübt habe und immer noch übe, ist, dass die Comedy in FMA Brotherhood der einzige und größte Schwachpunkt der Serie sind. Ich fand, die Comedy-Aspekte haben vieles kaputt gemacht, eher als verbessert. Und habe immer gedacht, hätten sie die weggelassen, wäre die Serie noch besser. Also ich fand die Comedy in FMA Brotherhood eigentlich richtig schlecht.
Ich habe jetzt ja die Urserie öfter gesehen.
Ich also habe beide einmal gesehen. Also ich fand sie bei der Urserie noch einen Ticken schlimmer als bei Brotherhood. Bei Brotherhood fand ich sie aber immer noch nervig, die Comedy.
Ich weiß nicht, also ich mochte sie. Deswegen.
Ich fand sie wirklich einfach unpassend. Eigentlich zu 99% immer zu den absolut falschesten Zeiten eingesetzt. Also timingmäßig immer unpassend, unlustig und zu kindlich. Und deswegen bin ich jetzt überrascht, dass es ausgerechnet dieser Vergleich kommt, weil ich finde es hier viel besser getimed und viel...
Es ist ja auch eine reine Comedy-Serie. Also ja. dich stört, dass der, weil Fullmetal Alchemist eine sehr, sehr dunkle Geschichte im Endeffekt, also die sehr, sehr im Prinzip wirklich sehr dunkel ist.
Und, ja, aber du hast ja auch von der Inszenierung gesprochen.
Ja, also ich meine aber nein, wie das gezeichnet ist und all sowas. Also das meine ich damit Inszenierung. Jetzt nicht, wie es in die Handlung eingebaut ist, weil kann man die beiden Serien ja schlecht vergleichen.
Ja, natürlich, weil allgemein ist das vielleicht sehr.
Ja, also ich meine nur eben, während Fullmetal Alchemist eben in der Serie ist, das kann man jetzt ja im Prinzip vergleichen, die wirklich sehr toll produziert ist für die Zeit, also sie sieht wirklich die ganze Zeit total super aus, ist diese Serie, die sieht nicht so gut aus. Und das ist ja nicht nur bei den Actionsequenzen. Also es gibt ja nun mal in Silver Spoon keine Actionsequenz, logischerweise. Aber es ist halt, ich weiß nicht, also ich fand sie nicht so toll, optisch. Und also, wenn ich das jetzt mit anderen Serien, jetzt vor allem aus der Season halt vergleiche, die auch Comedy-mäßig sind, da wäre einfach mehr drin gewesen. Also man muss ja auch sagen, das hängt ja nur noch von den Leuten da ab, die da im Hintergrund sind. Und ne, also Evan Pictures macht immer so, die können auch sehr gut Dienst nach Vorschrift machen. Ist ja auch der Sword Art Online-Schuss.
Ja, wir sollten Sword Art Online nie erwähnen.
Ist aber so.
Ja. Halten wir fest, TMSL ist der Spielverderber.
Ja.
Vier Leute waren sich einig, eine Person kommt
und alles muss doch, nein, das ist, einer muss einfach dann mal so dagegen sein.
Ja, bin ich ja nachher auch.
Immer diese Hasser.
Ja. Nein, ich finde ja auch, also es ist ja auch wirklich eine der für mich der besseren Serien dieser Season, aber sie ist jetzt
ja, nicht die Kritik ist ja schon auf sehr hohem Niveau, also.
Ja, genau. Also
du suchst ja schon was raus.
Ich glaube einfach, dass für so eine Art von Serie wahrscheinlich nicht so ein hohes Budget rausgehauen wird und deswegen.
Ja, genau, aber das finde ich halt traurig, weil es gibt auch Serien, wenn ich mir zum Beispiel was wie Love Lab angucke, Love Lab hat weitaus schönere Sequenzen da drin und das ist auch eine Serie, für die man normalerweise nicht viel Geld ausgeben müsste. Also, das ist einfach nur so ein Vergleich. Oder Kiniro Mosaik oder sowas. Das sieht auch irgendwie besser aus. Also so vom Zeichnerischen her. Also, sie geben sich mehr Mühe.
Also, jetzt muss ich aber mal kurz sagen, so übertrieben gut war jetzt aber Fullmetal Alchemist Brotherhood ja auch nicht. Da gab es auch durchaus also Sachen, die da nicht so flüssig aussahen und so. Wir wollen das jetzt mal nicht so über den Klee loben. Das war für eine Shonen-Serie schon ein sehr hohes Niveau, vor allem für eine so lange, aber nicht zu vergleichen mit anderen, mit richtig guten Sachen zu der Zeit. Die war ja nicht mal, die war glaube ich nicht mal auf 720p.
Ja gut, aber das hat erst...
Die Hintergründe waren glaube ich auch nicht so detailliert und es gab glaube ich so Unfeinheiten auch in der Bewegung.
Ja, gut,
wir gehen jetzt auch sehr, sehr ins Detail und auf hohem Niveau am Meckern, aber das hört sich halt schon so an. Von meinem Alchemist sieht auf den ersten Blick top aus, aber ich habe jetzt bei Silver Spoon auch nicht wirklich beim Gucken gedacht, das hätte man besser machen können, sondern ich war eigentlich sehr zufrieden, so wie es aussah optisch. Also, das ist jetzt, ich finde, das ist jetzt sehr, Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau.
Also, ja, ich, ne? Also. Ich kann auch nur sagen, also ich bin nicht der Einzige, der das auch so, der diese Kritik da geäußert hat. Also ich habe mich da auch nochmal, wenn mir irgendwas auffällt, dann lese ich mich immer nochmal schlau. Und da gab es auch so andere Leute, die gesagt haben, du hast ja genauso Dienst nach Vorschrift. Also das ist so, ja.
Also für mich ist das halt so, Dienst nach Vorschrift ist für mich jetzt nicht so der Anime, wo ich irgendwie auf die optischen Feinheiten achte.
Ja, also ich sage halt nur, man hätte halt mehr machen können. Das ist einfach so meine Argumentation. Also es gibt so Serien, da sagt man sich so, hey, ihr macht zu viel. Und da hätte man halt noch mehr machen können.
Man hätte auch bei den letzten Anime, über den übernächsten Anime noch viel mehr machen können.
Ja, das stimmt.
Mit Blick auf die Vorgänger. Aber lassen wir mal zum nächsten
Anime. Nee, Moment, wir können jetzt zumindest noch erwähnen, dass dieser Anime in Deutschland als Simulcast läuft. Sonst wäre das jetzt
kostenlos.
Kostenlos bei MyVideo. Und eine Woche später, also wenn die Folge dann, also eine Woche lang kostenlos und danach muss man dann irgendwie irgendwas bezahlen.
1,99. Kann man über Handyrechnung bezahlen, stand da.
Oh. Ja, die Information wollte ich jetzt noch rausgeben.
Also, ist denn der Stream wenigstens gut?
Ja. Also ich hab's die letzten zwei Folgen darüber geschaut über mein Video. Und das, also, war ganz ordentlich.
HD oder SD?
Habe ich nicht ausprobiert. Also, ich habe es nur auf dem Laptop geschaut und ich habe es nicht auf dem Fernseher angeschlossen. Also, es ist nicht HD gewesen, glaube ich. Oder ich habe einfach nicht geklickt, weil mein Laptop packt es eh nicht. Ich habe eh nur so ein kleines Netbook. Und ich glaube, der schafft HD auch nicht. Der hat auch Probleme, große Anime-Folgen abzuspielen. Deswegen gucken wir immer über den Laptop von meinem Freund. Blabla.
Haben wir das auch erwähnt? Und dann haben wir jetzt erwähnt. Jetzt darf ich richtig lästern. Jetzt werde ich als der Hater abgestempelt in diesem Podcast.
Das wird auch langsam mal Zeit. Du hältst dich immer so schön zurück. Jetzt kannst du mal richtig einen raushauen.
Naja, gut. Ja, ich werde jetzt ein bisschen was zu Kimi no Iromachi erzählen. A Town Where You Live. Es geht um einen Jungen, der nach Tokio zieht, um da mit seiner Schwester zusammenzuleben. Beziehungsweise um irgendwie seiner Freundin näher zu sein, mit der irgendwie so eine komische Fernbeziehung hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, da kommt er dann an und wird dann erstmal von so einer gleichaltrigen Nachbarin angegriffen, die ihn irgendwie für einen Einbrecher hält. Sie entspricht auch so diesem Tomboy-Klischee. Also so kurze Haare und ein bisschen Zundere und ein bisschen Tomboy, von meinem Verständnis her. Und er geht dann halt da zur Schule und was weiß ich. Und man kriegt irgendwie schon so mit, irgendwie diese Freundin taucht da nicht so richtig aus, irgendwas stimmt da nicht. Und naja, in der zweiten Folge geht's dann weiter mit der Vorgeschichte, nämlich wie er seine Freundin da kennengelernt hat in Hiroshima. Und also im Endeffekt wird dann die Vorgeschichte dann da erzählt und man kriegt dann aber auch nur den Anfang mit, dass er eigentlich etwas von einem anderen Mädchen wollte und man weiß ja dann als Zuschauer schon, dass er dann irgendwann was von diesem anderen, also von seiner späteren Freundin dann möchte. So, und ja, da wird man dann so ein bisschen allein gelassen. So viel mehr kann man zur Handlung eigentlich auch nicht sagen, weil im Endeffekt passiert da nicht viel mehr. Ich muss auch sagen, die Serie hat mich jetzt auch so gar nicht mitgerissen. So. Ich habe mir so nach 3 Minuten gesagt, eigentlich kannst du auch ausmachen. Naja, also zum einen ist es auffällig, da hatte ich mich jetzt nochmal schlau gelesen, dass der Manga eigentlich mit der Vorgeschichte dann eher anfängt. Also wird die Geschichte jetzt sowieso nicht mehr chronologisch im Anime erzählt, was das Ganze so ein bisschen vielleicht noch verwirrender dann macht. Ich hatte nämlich dann auch das Problem, dass in der zweiten Folge gab es dann ein Mädchen, das sah genauso aus wie das eine Mädchen aus der ersten Folge, aber das waren nicht die gleichen. Also zumindest meiner Meinung nach sahen sie genauso gleich aus. Also irgendwie, das hat mich dann so 5 Minuten lang total verwirrt, warum die sich plötzlich ganz anders verhält und in der ersten Folge kannten die sich doch gar nicht und naja, das war alles ganz schrecklich. Der Regisseur schon sehr lange im Geschäft, der hat zum Beispiel mehrere Dragon Ball Z-Movies gemacht, diesen alten Anime Boys Over Flowers, was auch so vom Genre her so halbwegs passt, und Keshan Sins, was jetzt ganz rausfällt. Was ganz interessant ist, was mich auch ein bisschen erschrocken hat, dass Reiko Yoshida die Series Composition gemacht hat. Die hat das auch bei K-On! Gemacht, bei Bakuman. Ja, und da hat sie es irgendwie weitaus besser gemacht als in dieser Serie, finde ich. Aber vielleicht ist die Vorlage auch einfach arg schräg. Also die Vorlage ist sehr schräg, also das hat meine Recherchen auch ergeben. Aber naja. Ja, und was natürlich mich schon geschockt hat, bevor ich es angefangen habe zu gucken, aber ist auch der Grund, warum ich es jetzt auch nochmal angefangen habe zu gucken, ist eine Gonzo-Serie. Ja.
Du stehst drauf, die selbst zu quälen.
Ne? Ja, ich muss einfach zwischendurch, also das Schöne ist, wenn man so eine Gonzo-Serie guckt, danach sieht alles immer so super aus. Das ist einfach so, da sagt man sich dann so, die anderen können es einfach mittlerweile besser. Da ist dann jede Dean-Serie ein Fest für die Augen. Ja, und ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob Gonzo nun mittlerweile überhaupt keine Leute mehr hat, die vernünftig animieren können. Also so schlimm war es bei denen, glaube ich, früher nicht. Oder früher hat man es einfach nicht gesehen, weil die ja damals noch alles in SD gemacht haben und dann war das eh alles nur verschwommen oder ich habe keine Ahnung. Ja, zumindest ist mir aufgefallen, dass die Charaktere so teilweise fast durchs Bild gesprungen sind. Also da hatte ich immer so komische, so als würden so Animationsphasen fehlen. Und dann hatte ich auch öfter so das Problem, dass, obwohl das in der zweiten Folge nicht mehr ganz so schlimm war, also dass man so ganz klar dieses typische Anime-Klischee gesehen hat, also man hat so Köpfe und da drin bewegen sich die Münder. Und sonst hast du keinerlei Bewegung in den Charakteren drin. Was ist irgendwie sehr langweilig macht, den Charakteren beim Reden zuzugucken, wenn sie halt überhaupt keine Emotionen zeigen, außer so ein bewegender Mund. Es ist so das ist so wirklich so das Gegenteil zu einem Kyoto-Animation-Anime, würde ich sagen. Ja, dann fand ich das Farbschema sehr übertrieben. Es war irgendwie so komisch bunt. Es hat mich so an Planet für Arme erinnert, muss ich sagen. Also das war auch nicht wirklich nach meinem Geschmack. Sie haben so ein bisschen versucht, so mit Effekten das so aufzuhübschen, aber irgendwie sah alles so billig aus. Also. Und was mich ganz toll geschockt hat, also ich weiß immer nicht verstanden, aber warum im Opening, da sieht man die weiblichen Charaktere, es müssen so ungefähr so 3 oder 4 sein und die sind irgendwie so am Strand und baden und die baden da scheinbar alle oben ohne. Ohne irgendeinen, ich verstehe nicht warum. Also, ich meine, warum ist das im Opening? Also, ich meine, im Fanservice-Anime ist das nicht im Opening, aber da war es drin. Also, jetzt nicht, dass man viel gesehen hätte, aber ich habe mir nur gedacht, warum? Also, das hat glaube ich einfach keinen Sinn. Sonst ist da jetzt nicht unbedingt so richtig Fanservice oder sowas drin, wobei die Charaktere auch gern mal irgendwie baden oder sonst irgendwas, aber ich weiß nicht, es sieht alles so scheiße aus, kann man nicht anders sagen. Und vor allem fand ich besonders schlimm diese ganzen typischen Klischees. Also der männliche Hauptcharakter kommt da an, trifft irgendein Mädchen, das ihn total am Anfang total scheiße findet. Innerhalb von 10 Minuten findet sie ihn dann irgendwie weitaus sympathischer, so meinem Gefühl nach. Und man weiß schon, in welche Richtung das gehen wird. Und ich glaube, das wird dann irgendwann alles ganz dramatisch mit so Dreiecksbeziehungen, Vierecksbeziehungen. Ich habe keine Ahnung, zumindest habe ich mich so spoilern lassen, dass dann auch so Sachen passieren, dass sich dann ein Teil der Zuschauer dann ganz doll ärgert, weil er das falsche Mädchen wählt und all so ein Kram. Es muss ganz schrecklich werden. Und ja, also ich werde die Serie ist gedroppt, sowas von. Also ich finde, es hat einfach keinen Spaß gemacht, es war eine Qual, sich da durchzubewegen, durch diese 2 Folgen, weil es hat mich einfach da gar nichts angesprochen. Also ich mag ja normalerweise so ein Romance-Drama-Kram so halbwegs, aber es war einfach so mal nach Zahlen von den Charakteren her. Und auch wenn das später dann noch ganz toll wird und irgendwie vielleicht komplex oder so und richtig tolle Dramatik da dann eingebaut wird, irgendwie sieht es dafür einfach zu schlecht aus. Also, weil die Emotionen der Charaktere kommen nicht richtig rüber. Und also vor allem finde ich es besonders krass, wenn man die Köpfe so aus bestimmten Perspektiven sieht, dann sehen die Leute wirklich regelrecht behindert aus. Also von der, wie die Augen platziert sind und sowas. Also es ist erschreckend. Das habe ich bei keiner Serie in dieser Season, also außerhalb bei dem anderen Gonzo-Werk, da ich ja teilweise mir auch gewundert habe. Vielleicht ist das ja auch nur mein Hass auf Gonzo, aber Gina, du hast es ja.
Ich habe die erste Mal geguckt, nachdem du mir gefragt hast, na, wie viele Minuten davon hältst du aus? Wahrscheinlich, weil ich auch so eine der wenigen bin, die dann gesagt hat, ja, okay, also mein Gonzo-Hass ist wohl noch nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht reingucken kann. Ja, also ich fand es auch unglaublich hässlich, muss ich sagen. Und dieses mit dem, da fehlten irgendwie Animationsschritte, das ist mir auch total aufgefallen. Also ich habe dann auch mal kurz ein bisschen die Bilder verglichen mit dem Manga und dachte mir nur so, was zur Hölle haben sie bei diesem Anime gemacht? Weil das dem auch nicht mehr so wirklich ähnlich sah.
Also im Manga muss ich sagen, da sah das Charakterdesign eigentlich ganz...
ganz nett aus, ja, finde ich auch. Ja. Ich habe zuerst gedacht, diese Sache mit den komisch stehenden Mündern wäre vielleicht so eine Macke vom Manga, aber ist es ehrlich gesagt nicht halb so schlimm da drin. Also ich fand es auch unglaublich langweilig. Also ich habe jetzt nicht gedacht nach der ersten Folge, es ist einfach nur grauenhaft, aber es war einfach langweilig. Ich weiß nicht. Und dann habe ich ein bisschen geguckt ich habe einfach mal gegoogelt quasi nach dem Manga. Und dann hatte ich erstmal so 20 Bilder in meinem Google Search unter mir, von dem ich mir dachte, warum zeigt der mir jetzt nur Manga-Seiten, in denen ich nur nackte Frauen sehe? Also irgendwie bin ich das ein bisschen zweifelhaft. Also ich habe gerade ganz normal nach dem Titel dieses Animes gesucht und ich krieg hier irgendwie nur Fanservice irgendwie vor die,
vor die Augen. Du weißt, wie Google funktioniert, ne?
Also ja, Google, klar.
Er lässt sich deine Präferenzen von vorher.
Ja, klar. aber das war dann so der erste Punkt, wo ich dachte, okay. Und dann dachte ich mir, ich guck mal noch ein bisschen, was Leute sagen, die das besser kennen als ich. Weil ich habe ja nur eine Folge gesehen, ich will das mal ein bisschen aus einer anderen Sicht sehen. Und dann habe ich so Sachen gelesen wie, der Anime wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn sie uns den Gefallen tun und die ersten 150 Kapitel überspringen. Wo ich mir dann auch dachte, ich lese aber keinen Manga, wo ich erstmal 150 Kapitel durchhalten muss, weil es scheiße war, bis ich dann irgendwann mal zu dem Part komme, den man gucken kann. Klingt ja super vielversprechend. Und dann habe ich mir Spoiler vom Hauptcharakter durchgelesen und dachte mir noch so, ja, seine 3-4 Ex-Beziehungen, da können vielleicht hinkommen. Oder dieses, er hat diese Frau und dann die andere und keine Ahnung, es klang irgendwie total absurd. Und deswegen denke ich, dass da Droppen die beste Lösung ist. Oder gar nicht erst reinschauen.
Ja, ich dachte mir eben nämlich auch so, also bei mir sind diese Alarmsirenen so angegangen, als das Mädchen ihn dann mit dem Baseballschläger da angreift. Und dann auf ihn draufspringt. Und ich dachte so, das ist jetzt schon wieder so typisches Harem-Klischee, mehr oder weniger. Beziehungsweise, also, dass es so in diese Richtung geht, dass er ungefähr 4000 Mädchen hat, die irgendwie was von ihm wollen. Also es war so klischeehaft, also so richtig, so extrem und ohne diese Ironie dahinter. Es war einfach konsequent durchgezogen. Das finde ich das Traurige an der Sache. Ist ja auch irgendwie nicht lustig, glaube ich, oder? War da was Lustiges?
Nee, nicht wirklich. Also ach, stimmt, alle anderen Serien, die man so geguckt hat, hatte man wenigstens noch irgendwie was zu lachen oder so. Ich meine, bei Inuyasha eigentlich auch. Aber hierbei war das so...
Ja, ich glaube, es will ernst sein.
Ja, es will ernst sein, aber es ist auch nicht wirklich, also ich fand es einfach nur langweilig.
Ja, das ist, glaube ich, das größte Problem. Also die zweite Folge, da gibt es dann noch so... Ach so, auch so Szenen, wo man sich so sagt, nee, nee... Nee, das muss man nicht gucken. Also.
Wir können aber jetzt über was Tolles reden, was man gucken muss.
Ja, können aussieht. Wir machen. Also, wir haben ja auch nichts anderes mehr auf dem Programm. Jetzt wird China ruhig sein.
Ja, jetzt wird China gehen.
Schönen Abend noch.
Ja, und euch, ja, diskutiert nicht zu lange. Der Podcast läuft schon eine Weile.
Ja, Kumo, dann.
Darf ich?
Leg los.
Ja, jetzt kommt das Letzte für diese Season. Und das ist die zweite Staffel von Monogatari. Und oh, ich habe mich so drauf gefreut. Ja, und bis jetzt, also sollen es sogar 26 Folgen werden, habe ich gelesen. Und das ist halt für Monogatari schon überraschend viel, weil, also ich glaube, Bakemonogatari hatte 15 und Nise Monogatari nur 11. Und jetzt gleich 26 ist schon... ein ganzer Batzen, wie ich finde. Und es wird auch sehr viel Inhalt reingequetscht in diese 26 Folgen. Ich habe auch endlich gefunden, welche Romanbände da eingearbeitet wurden in die zweite Staffel. Und das sind die Neko Monogatari Shiro. Der Handlungsbogen ist jetzt mittlerweile in 5 Folgen schon abgeschlossen. Dann geht es weiter mit Kabuki Monogatari und Hana Monogatari und Otori Monogatari, Oni Monogatari und Kui Monogatari. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Und der erste Handlungsbogen behandelt einfach eine Geschichte von Hanekawa. Und da trifft sie einen riesigen Tiger und ist wieder etwas, was sie lösen muss. Und das Lustige an dem Anfang ist einfach, Araragi ist gar nicht da und kann niemandem helfen. Er ist einfach nicht existent. Also man hört von ihm, man sieht Hachikuchi, wie sie sagt, ach, da war hier, jetzt suche ich ihn. Hanekawa sucht auch nach ihm, Senjougahara sucht auch nach ihm. Das Einzige, was man mal kriegt, ist, dass er eine SMS schreibt und ansonsten ist er einfach nicht da, um sich den Problemen anzunehmen von den ganzen Mädels, die er da hat. Und das Problem halt von der Hanekawa ist, dass ihr Haus dann abbrennt und dann tingelt sie quasi erst bei Senjougahara, dann ist sie im Haus von Araragi mit seinen kleinen Schwestern und das geht so hin und her und ja, am Ende geht es mehr oder weniger gut aus und ich fand das Finale von dem ersten Handlungsbogen jetzt auch sehr ruhig, sehr entspannt, also wird mit sehr einfachen Mitteln eine Geschichte erzählt, fand ich. Und ist das, also wenn man vorher mit Bakemonogatari und mit Nisemonogatari nichts anfangen konnte, dann kann man es gleich lassen, nicht, also einfach nicht reinschauen, wenn man vorher schon nicht mochte. Geht halt genauso weiter in dem Stil. Es gibt viele Dialoge, viel zu lesen an Untertiteln, auch sehr schnell abgehackte Bildwechsel und auch von einem Animationsstil bleibt es einfach so. Also ich habe genau das bekommen bis jetzt, was ich erwartet habe. Ich freue mich, die ganzen Charaktere wiederzusehen. Habe mich erstmal nicht so gefreut, dass es mit Hanekawa anfängt, weil ich die ja gar nicht so gerne habe. Die fand ich eher nervig und doof. Aber ich muss sagen, jetzt nach ihrem zweiten eigenen Geschichte finde ich sie jetzt sogar gar nicht mehr so nervig, sondern ist sogar sympathischer geworden, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, dass ich Hanekawa sympathischer finde als vorher. Aber wirklich passiert. Aber jetzt freue ich mich auf hoffentlich Hachikuchi oder so. Mehr Moe-Mädchen.
Ja, machen wir mal so weiter. Ich habe auch die ersten 5 Folgen geschaut, den Deku Monogatari White Part sozusagen. Fand ich am Ende gut abgeschlossen, dass Hanekawa jetzt quasi endlich mal ein richtiger Mensch ist, so mit allen drum und dran. Muss aber sagen, so zwischenzeitlich, so Folge 3 sagt mir so, also langsam habe ich genug Hanekawa.
Ja, ich auch.
In den letzten, aber dann so mit Folge 4, wo es dann wieder so spannender und wieder interessanter, dass ich es am Ende gut fand. Bin gespannt, was da noch kommt. Mich haben so ein bisschen die Frisuren der Fire Sisters gestört. Irritiert? Ich fand sie beide nicht so besonders.
Ja, ich auch nicht.
Ich weiß nicht, also gut Dings hier, Tsukiki finde ich ein bisschen sehr seltsam, aber bei Karin...
Ja, die hat sich ja eh abgeschnitten in Nisimu. Ja, genau. Das ist konsequent gewesen, aber ich glaube, Tsukiki muss Haarwachsmittel nehmen. So schnell, wie ihre Haare wachsen, das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Aber generell finde ich es eigentlich eine coole Sache bei Monogatari, dass alle immer ihre Frisuren verändern. Also jetzt bis auf Hachikuchi und Shinobu, aber glaube ich, das ist eine Ausnahme. Aber die Mädels, die schneiden sich die Haare, die wachsen die Haare wieder. Das ist total...
voll menschlich.
Ja, menschlich, wow. Und das hat man in Animes eigentlich total selten, dass wirklich so Wechsel und sowas in einem Anime wirklich sowas vorkommt. Also das finde ich
ja auch sehr positiv. Eine sehr positive Entwicklung, wenn ich das anmerken darf, bei den meisten
Charakteren.
Ja.
Fanboy.
Ja, dummerweise bei eigentlich einem der Charaktere, die ich am liebsten mochte aus den ersten Staffeln, ist das ja in die entgegengesetzte Richtung gegangen.
Meinst du, weil Kanbaru?
Ja. Aber
weil die Klischees.
Immer diese Klischees. Nein, das ist ja nicht nur bei ihr so, ist ja eigentlich auch. Ich mochte ja, erstaunlicherweise mag ich die meisten Charaktere der Serie. Deswegen fand ich das auch bei Senju Gahara eigentlich sehr positiv am Ende von Nise, wo sich ja, war das am Ende von Nise? Oder war das bei Kuro?
Nee, das war Nise. Mit den...
Bei Nise, ja.
Da der Gesprächslastik.
Da haben sich ja viele aufgeregt und ich habe mich total gefreut. Nicht nur
ja,
ich.
Ja, ich mich auch.
Nicht nur ich, sondern auch ein gewisser Johannes hat sich sehr gefreut. Ja, also was das angeht, sehr toll. Ich muss allerdings sagen, also bisher war das jetzt schon mit das Schwächste aus der Reihe bisher. Das kann jetzt an dem Arc liegen, es wird an dem Arc liegen. Ich bin da ziemlich sicher. Also ich bin ziemlich begeistert damals von Bakemonogatari gewesen, relativ ernüchtert gewesen von Nise Monogatari, weil, weiß ich nicht. Es liegt, bei Nise Monogatari lag es nicht daran, dass ich irgendwie die Fire Sisters oder so nicht mochte, sondern es hatte nicht umsonst den Nickname Porno Monogatari. Ich glaube, Nise Monogatari ging einfach viel zu sehr auf diesen Fanservice-Aspekt.
Und das hat mich gerade nicht gestört.
Ja, mich auch nicht. Also ich finde sonst auch immer so Fanservice, naja, aber da hat mich total begeistert.
Ich habe ja nun wirklich nichts gegen Fanservice im Allgemeinen.
Das war nicht der Fanservice nach deinem Geschmack.
Es hatte sogar eine der besten Fanservice-Szenen aller Zeiten. In Klammern Zahnbürste. Aber mir hat eigentlich irgendetwas darüber hinaus gefehlt bei Nise Monogatari. Ich fand einfach alles, die ganze Story da so ein bisschen, ja, dröppel so vor sich hin, war so ganz nett, aber nichts Besonderes. Und dann war es irgendwann vorbei nach 11 Folgen. Also es war an sich immer noch eine gut produzierte Serie, hat mich auch unterhalten. Aber es kam nicht im Ansatz, auch nur eine Folge lang, an Bakemonogatari ran. Da fand ich dann schon Nekomonogatari Kuro, was dann ja ein Special war, was Ende letzten Jahres lief, wieder ein Ticken besser. Das hat mich doch ein bisschen mehr unterhalten, auch wenn jetzt Hanekawa da im Vordergrund stand. Aber da gab es ein bisschen wieder diese etwas älteren, diese anderen Charaktere wieder. Yoshinobu, Araragi und was weiß ich noch. Und ein bisschen mehr Action und so. Und das hat mir... Das hat mir bei Nise sehr gefehlt.
Ich meine, bei Nise haben sie auch teilweise eben dieses Antiklimatische wieder gemacht. Da gab es auch das mit, ja, wir stehen uns jetzt gegenüber. Ja, übrigens, ja, ich gehe jetzt einfach, ich lasse euch genug. Okay. Das ist im Endeffekt, das ist nun mal, was der Autor sowieso ja gerne macht. Bei Katanagatari gibt es das ja genauso. Also, dass man den Zuschauer so, ja, jetzt haben wir hier den großen Endkampf, du erwartest jetzt, dass du ihn zu sehen kriegst. Nö, kriegst du nicht zu sehen, wir lösen das anders. Das ist ja so ein, das macht er ja gerne mal, der trollt mal gerne die Zuschauer. Und ja, das ist halt mal was anderes, ne? Also, es muss nicht immer alles mit Gewalt geklärt werden.
Das weiß ich, da bin ich, aber es hat mir irgendwie so ein bisschen der Pep gefehlt bei Nise. Also.
Der Pep wurde halt eher, glaube ich, also der Pep kommt da eher durch durch den Fanservice in Anführungsstrichen, beziehungsweise, dass sie da andere Extreme ausprobiert haben. Beziehungsweise, ich glaube, wahrscheinlich, also bei den Serien ist wirklich ganz wichtig, ob man die Charaktere mag oder nicht, die jetzt dann gerade im Mittelpunkt stehen.
Ja, wobei
also wie doll man sie mag.
Ich habe absolut nichts gegen die Fire Sisters. Ich finde die sogar besser als, glaube ich, die meisten, weil viele haben da irgendwie Probleme mit. Ich glaube, das war nicht das Problem bei Nise. Ich hab auch nicht, das hört sich jetzt sehr negativ an, ich fand Nise trotzdem noch sehr unterhaltsam und eine sehr gute Serie, aber ich habe halt da den Vergleich zu Bakemonogatari gehabt und den fand ich um Welten besser, die Serie.
Ich weiß nicht, also ich finde zum Beispiel Nise Monogatari fand ich unglaublich witzig. Also witziger als vieles in Bakemonogatari. Es war noch viel absurder als zuvor.
Ja, ich fand es auch lustiger.
Also, gut, dazu habe ich jetzt nichts gesagt. Das kann durchaus sein.
Ja, also das glaube ich, genauso, was man nimmt an den Serien da mag. Also ich glaube zum Beispiel, Kumo ist ja nun auch so Hachikuchi-Fan. Und ich meine, allein schon die Sachen in Nise mit ihr, also ich habe mich einfach nur komplett weggeschmissen. Also sie hat ja gar nicht so viele Auftritte, aber es ist einfach nur total super. was mit dem Charakter gemacht wird. Oder das auch mit Shinobu ist auch total genial gemacht.
Ja, also, das stimmt. Ja.
Also das ist halt, ich kann verstehen, warum man, wenn man dann auch wieder genau diese Handlung dann erwartet hat, also handlungsmäßig ist es halt schwächer, aber es wird auch gar nicht so der große Wert auf die Handlung gemacht. Die Handlung ist einfach irgendwie so da. Ich meine, es geht da wirklich dann noch mehr um die Dialoge und noch mehr um das Spiel mit den Charakteren. Und klar, wenn man das weniger mag, dann, also ich kann nachvollziehen, warum man die Staffel weniger mag, aber ich habe da genauso viel Spaß gehabt, wenn nicht sogar noch mehr als bei Barke. Also weil bei Barke hatte ich auch genau das Problem, dass es da so Arcs gab, die ich gar nicht richtig gern mochte. Also zum Beispiel, wie heißt der, Nadeko?
Ja, ja. Mit den Schlangen.
Genau, also den Arc mag ich irgendwie einfach nicht.
Ich auch nicht.
Ich mag den Charakter teilweise, also in Nise fand ich wieder einiges ganz witzig mit ihr, aber ich mag sie eigentlich nicht so sonderlich gerne. Also sie ist bei mir so auf der, so weiterhin. Kanbaru ist jetzt auch nicht so, also Kanbaru hat teilweise ihre tollen Szenen, das muss ich ihr noch zugestehen. Aber den Arc fand ich jetzt auch nicht so super. Und deswegen ist da bei mir dann in Barke dann mittendrin im Prinzip auch so ein Hänger drin gewesen. Aber ich glaube, du hattest ja auch gesagt, du hattest die Serie nur einmal gesehen, ne?
Ich habe, das ist jetzt genau der Punkt, das ist auch ein Problem, was ich jetzt bei Argumentationen habe. Ich habe beide Serien nur einmal gesehen und auch ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo sie liefen.
Ja.
Also, und Bakemonogatari ist jetzt schon einige Jahre her, da habe ich keine klaren Erinnerungen mehr dran. Vor allem inhaltlich nicht. Nise schon eher, weil ich da auch noch so ein, zwei Szenen obwohl noch doppelt geguckt habe, vor allem die angesprochene Zahnbürstenszene hat man jetzt öfter gesehen. Die war auch einfach genial, das muss ich denen ja lassen. Worauf ich im Endeffekt hinaus wollte, vor 10 Minuten, war, dass selbst bei Nise Monogatari konnte ich noch viel abgewinnen, weil ich jetzt schon mehrfach betont habe, ich fand sie ja nicht schlecht. Ich habe nur im direkten Vergleich zu den anderen Sachen fand ich sie etwas schwächer. Aber jetzt, der Anfang von der zweiten Staffel Monogatari war eher so, meh. Ganz ehrlich, nach der ersten Folge habe ich sogar wirklich gedacht, boah, war das belanglos. Also, das hat, ich fand die zweite Folge, glaube ich, dann schon etwas interessanter, weil dann, ja, die Inhalte der Gespräche wenigstens so ein bisschen interessant waren, auch weil Senju Gahara noch ein bisschen mehr vorkam. Und ich glaube, es war die zweite Folge. Die übrigens in Nise Monogatari extrem gefehlt hat. Die war da, also Senju Gahara war ein bisschen zu wenig vorhanden. Nee, und ich weiß nicht, dieser ganze Arc jetzt in, also Nise Monogatari White, doppelte so ein bisschen vor sich hin, fand ich. Wobei ja im Endeffekt mir dann ja erklärt wurde, warum das alles wichtig war. Aber im Prinzip geht sie ja nur so, ja, mal dahin und dann unterhalten die sich so darüber. Aber irgendwie, dieser Tiger ist halt da, aber sie machen eigentlich nicht wirklich was dagegen, sondern sie läuft dann so ein bisschen rum und ja. Am Ende fragt sie dann einfach halt, ja, wie heißt das weiße Ich von ihr? Also die Katze, Katzenform.
Black Honey Cover.
Ja, um Hilfe, damit ja, sie das löst für sie. Und dann wird das auch ziemlich schnell aufgelöst und dann ist gut. Ja, ich weiß nicht, das war ein bisschen seltsam. Vielleicht mag ich Hanekawa wirklich einfach nicht. Vielleicht, ja, aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist. Es war einfach so ein bisschen so vor sich hergedröppelt. Die Dialoge und die Szenen, die da vorkamen, die wirkten alle so belanglos und so. Ja, wir wollten einfach mal, dass die sich ein bisschen unterhalten. Und es ging irgendwie überhaupt nicht jetzt weiter auf diesen Tiger ein. Und die haben die ganze Zeit gesagt, ja, wir müssen uns eigentlich überlegen, was wir machen. Dann machen sie aber irgendwie auch nichts.
Sie haben zusammen geduscht.
Ja, das war auch sehr, das war auch eine sehr tolle Szene.
Ja.
Aber da fehlt die irgendwie ganz viel. Ich habe auch von einigen gelesen, dass angeblich die Animationen hier ein bisschen schwächer sein sollen.
Ja,
das ich glaube, das liegt aber auch daran, dass einfach auch nichts groß. Ja, stimmt. Die haben nicht wirklich viel so spektakuläre Einlagen oder Kamerafahrten oder irgendwelche komischen Sachen gezeigt, sondern sehr, ja, für Monogatari-Verhältnisse wahrscheinlich sehr normal.
Ja, das, was man das halt schon kannte von vorher.
Das liegt aber, glaube ich, eigentlich einfach daran, dass Chef einfach keine Leute hat und aktuell da das Niveau zu halten.
Ja, und das ist natürlich sehr schade, wenn sie jetzt den kompletten Rest animieren wollen von ihrer Hitserie, dass sie jetzt da nicht genug Geld haben, das da reinzustecken.
Ne, Geld nicht, aber Aniplex hat so viele Projekte reingesteckt mit Kise Monogatari, was ja jetzt anscheinend nicht mehr kommen soll, den Madoka, was fertig werden soll. Das, also Geld werden, wenn sie da Geld reinstecken, werden sie blöd, aber es fehlt einfach die Leute, die das animieren können. Das finde ich so ein bisschen schade. Man hat zwar immer noch die ganzen Schnitte bei den Gesprächen drinnen gehabt, diese vielen hin und her springen. Ich fand das nicht mehr so ganz so dynamisch wie in Barco
und Gise. Ist nicht so over the top.
Genau.
Und also ich glaube, in Nise war das ja auch diese Szene, wo Senju Gahara dann zum Beispiel da diese aus den Bleistiften das zusammenbaut und all so ein Kram. Ja, ja. Das waren so Szenen, die sind total übertrieben gewesen. Sie waren auch im Endeffekt gar nicht so unglaublich wichtig für die Handlung, aber sie haben natürlich die Gespräche halt aufgelockert und das haben sie so ein bisschen rausgelassen. Aber ich vermute auch mal, dass das jetzt damit zusammenhängt, dass sie zum einen jetzt wirklich nicht die Ressourcen haben und wenn sie jetzt eine 26-Folgen-Serie machen müssen, ja, vielleicht sahen sie sich dann auch so gut. Jetzt in der nächsten Geschichte gibt es ganz viel Action. Da wollen wir dann nochmal so richtig was machen. Weil ich fand zum Beispiel jetzt die fünfte Folge, wo dann Hanekawa dann um die Welt gereist ist, so mehr oder weniger. Das fand ich
richtig. Das war wieder schön
gemacht. Das sah einfach super aus. Also das war wieder so, hey, ihr könnt es ja. Also ich vermute wirklich, die haben so ein bisschen die Ressourcen so zurechtgeschoben, dass das dann irgendwie dann funktioniert. Weil es ist einem aufgefallen, dass es nicht mehr so over the top ist, aber muss auch sagen, dass wenn man jetzt Bakemonogatari vergleicht mit Nise Monogatari hat richtig ist übertrieben. Das ist weitaus mehr animiert gewesen als jetzt Bakemonogatari.
Gut,
also die haben bei Bakemonogatari auch sehr viel gespart. Also das ist wirklich, also die Serie war damals auch nicht richtig, also die hatte wirklich kein hohes Budget, das hat man andauernd gemerkt. Und dann natürlich die ganzen Zeitprobleme und all sowas. Also, aber Nise Monogatari ist dann wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und Nekomonogatari Kuro fand ich, das war auch nicht ganz so auf dem Niveau von Nise Monogatari. Also würde ich eher so sagen, ja. Ich fand das auch etwas ruhiger. Ich hätte mir das jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal ja vor einem Monat oder so angeguckt. Ja, also ich vermute mal, sie setzen die Prioritäten gerade irgendwie so ein bisschen anders.
Ja, ich kann mir halt, ich würde mal vielleicht vorstellen, dass es für manche deswegen auch die Gespräche jetzt in den ersten Folgen nicht ganz so interessant waren, weil diese Auflockerung nicht so extrem vorhanden war.
Es ist halt auch wirklich das Problem, dass es Hanekawa ist. Also ich bin ja, also sie ist auch, also sie ist jetzt gar nicht ganz unten bei mir in der Liste, aber es ist halt so ein bisschen ungewohnt. Es ist auch erstmal ungewohnt, dass man einen weiblichen Charakter hat, der sich mit einem weiblichen Charakter unterhält. Also wann hat man das mal in so einer Serie? Also ich meine, ursprünglich ist nun mal Bakemonogatari im Endeffekt eine Harem-Serie.
Und Araragi, finde ich, hat schon so ein bisschen gefehlt. Also ich habe ihn schon so arg vermisst, dass ich richtig geschrien habe, als er dann endlich in der letzten Folge zu sehen war. Und es war so, boah, endlich ist er da, endlich ist Hanekawa
weg. Fangirl-Schrei?
Ja, vielleicht. Ja,
das ist ja extra auch so gemacht worden. Also ich meine,
der Auftritt war ja schon sehr episch.
Ja, genau. Also sie wissen ja, was sie da tun. Und ich finde eben, was sie da aber tatsächlich geschafft haben. Und deswegen finde ich diesen Arc in dem Sinne auch ziemlich genial. Ich weiß nicht, ob der Autor sich darüber bewusst war oder ob der Hanekawa so angelegt hat als Charakter, dass sie so ein bisschen, dass man sie wirklich nicht so richtig gern mag, weil sie einem immer so ein bisschen distanziert vorkommt. Und dadurch, dass man das aus der Ich-Perspektive jetzt alles gehört hat, hat man erstmal, man hat sie plötzlich irgendwie verstanden, so als Mensch. Also ich fand, zuvor hat sie immer im Prinzip eher alles unter Kontrolle gehabt. Sie hat versucht, immer alles unter Kontrolle zu haben. Aber in Shiro war es öfters so, dass die anderen Charaktere Kontrolle über sie hatten. Also zum Beispiel, da gab es ja diese Senju Gahara-Szene, wo dann immer das mit dem Duschen dann da so aufkam und sie immer so, ich will nicht. Und irgendwann hat sie im Prinzip immer nur noch nachgegeben. Also das war so ein kleiner Kontrast zu, wie sie sich dann vorher verhalten hat, fand.
Ja, ihr wurde ja auch gesagt, dass sie eigentlich gar nichts weiß.
Genau. Genau. Also man hat gemerkt, sie ist anders, als man eigentlich denkt. Und es wurde einem aber so verklickert, dass es einem nicht plötzlich so vorkommt, als ist es ein komplett anderer Charakter, sondern man hat diese Charakterentwicklung irgendwie mitgekriegt. Das war schon relativ klug gemacht. Also das hat mich zumindest sehr begeistert, also dass dieser Charakter plötzlich so viel Tiefe gekriegt hat und dass man am Ende wirklich, wenn dann diese Auflösung in dem Arc kommt, dass man dann sich sagt, dass man wirklich so Mitleid für sie empfindet. Also dass ihre Situation halt gut rüberkommt und das ist nicht die hat mich eh immer die ganze Zeit genervt und naja. Also ich meine, man hat ja davor auch, glaube ich, was zumindest bei mir auch so war, dass man immer so diese Argumentation so, dass Araragi auch immer so zu ihr sagt, sie ist halt das Mädchen, das er heiraten würde, theoretisch, weil sie ja so perfekt ist, ne? Das sagt er ja irgendwann mal, glaube ich. So.
Ja, genau, ganz am Anfang, bevor er aber Senju Gahara kennenlernt.
Ja, genau, ja. Es geht halt so.
Ja, das ist ganz wichtig, ja.
Ja. Also, es ist halt nur, weil Hanekawa halt ist halt wirklich das perfektere Mädchen. Also sie ist halt so, sie tut halt so die ganze Zeit so perfekt. Und deswegen ist halt wichtig, dass der Charakter dann so gebrochen wird und dann plötzlich als Mensch dann wieder erscheint. Ich glaube, das ist wirklich sehr intelligent gewesen. Ich weiß jetzt nicht, was sie mit dem Charakter jetzt noch groß machen können, aber...
Wir können uns ja überraschen lassen. Ne?
Sie ist ja jetzt eigentlich raus nach dem Arc, ne?
Ja.
Sie durfte dann ja praktisch jetzt die Confession machen und dann abgelehnt werden und dann ist sie ja raus, laut dem Harem-Prinzip.
Naja, gut, also so schlimm ist ja in der Serie nun auch nicht.
Nee, natürlich nicht. Also. Ich muss jetzt auch nochmal insgesamt sagen, also... Jetzt, wo ich gesehen habe, so wie der Arc abgeschlossen ist in Folge 5, muss ich sagen, das war schon alles sehr logisch und gut. Und im rückblickend ergibt dann auch alles Sinn, was ich vorher vielleicht nicht so gut fand. Also es ist schon dann gut gemacht, inhaltlich und nachvollziehbar, warum es gemacht wurde. Ich sage einfach nur, während man es aber das erste Mal guckt, wirkt es aber trotzdem etwas fad. Das hätte man vielleicht in Kleinigkeiten ein bisschen anders noch machen können, ein bisschen... Ja, also es war sehr trocken stellenweise und ja, man hat halt nicht so erkannt, warum die jetzt die ganze Zeit über sowas reden und worauf das hinaus will und warum sie halt nicht wirklich irgendwelche Aktionen jetzt machen. Sprich, also während man das guckt, denkt man vielleicht, ja, ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber im Endeffekt ergibt das dann ja doch Sinn. Also kann man ja dem Nächsten zugestehen. Die haben sich was dabei gedacht, ist alles in Ordnung, man erkennt es im Nachhinein. Vielleicht wird es ja jetzt auch mit den nächsten Arcs ein bisschen besser. Also mal abwarten. Nur so als Ersteindruck war es halt jetzt nicht so berauschend. Also nicht, man hat, glaube ich, bei Monogatari einen sehr hohen Erwartungsdruck auch. Ich weiß nicht, also ich aus meiner Erinnerung heraus fand ich immer noch Barke Monogatari mit Abstand am besten. Und das, was danach kam, war alles meist noch sehr gut, aber nie so gut. Ich muss allerdings auch sagen, meine Erinnerung fand ich bei Barke Monogatari auch so fast alle Arcs sehr gut. Ich glaube, bis auf einen. Ich weiß nicht mehr genau, was da war.
Jetzt sag nichts Falsches.
Nee, eben. Ich bewege mich auf dünnem Eis. Aber ich wollte Barke Monogatari nochmal rewatchen, aber jetzt sitzt ein bisschen Werbung. Erscheint ja Ende dieses Monats die erste UK Blu-ray. Mhm. Und ich glaube, im September die zweite dann. Mhm. Und wenn ich die habe, dann gucke ich sie nochmal. Und die sind übrigens sehr günstig in UK. Bin
auch auf meiner Kaufliste.
Die kosten die Barke Monogatari auf zwei Releases aufgeteilt, je Release 20 Pfund. Das ist um Welten günstiger, als die sonst irgendwo erstehen können. Kauft es.
Das ist auch UK.
Ja, aber es ist auch Barke Monogatari auf Blu-ray.
Ja.
Was kostet der US-Release?
$150, glaube ich.
Ja. Mhm. Naja, was jetzt gar nicht so ein riesiger Unterschied ist.
Nee. Gar nicht. Die UK-Release zusammen kriegt ihr für ungefähr 50 Euro.
Wobei, ich jetzt, ist da alles dabei? Auch die Audiokommentare?
Die Serie ist schon mal dabei.
Ne? Ja, gut, aber die Audiokommentare sind da ausnahmsweise ja mal wichtig.
Sind sie?
Ja, weil die Charaktere darüber also miteinander sprechen.
Ich kann dir dazu gerade nichts sagen, aber ich öffne gerade schon die Seite. Vielleicht steht da irgendwas auf der Amazon-Verkaufsseite. Also mal frisch nachgucken.
Jetzt wird der Podcast sogar richtig informativ.
Sieht sehr informativ.
Ja, während wir suchen, kann ich ja noch mal kurz so ein bisschen sagen, ich fand da noch so ein bisschen, man hat in dieser Einleitung gemerkt, dass es halt wirklich Second Season sind und was da noch alles in dieser Serie jetzt mit reinfließen wird, mit der Frau, die ja alles wusste.
Die Frau, Oshino, die alles abgelesen hat.
Übrigens fehlt mir Oshino immer noch. Und dann mit diesem Halbvampir, der Vampirjäger ist.
Ach ja, stimmt, das haben sie ja leider vergessen.
Für den hatte so eine leichte Einleitung dahin, dass es ja wirklich vorangeht und halt auch mit dem Punkt mit Araragi, dass er jetzt unterwegs ist und Odities beseitigt sozusagen. Mhm. Dass er so ein bisschen die Rolle übernimmt von Oshino. Ja, also mal schauen, was da noch alles so kommt an Storyentwicklung. Wie weit es aus dem Harem-Kreis hinausgeht.
Ich kann jetzt reinwerfen, Special Features, Character Audio Commentary, Clean Opening and Closing Animation, TV Version Previews und Promotional Videos.
Welcher Kommentar ist da drauf? Director?
Character.
Character. Okay. Ja, dann haben sie scheinbar alles drin.
Jo.
Außer die, ha. Wir wollen ja, ich will jetzt ja nur nicht, dass jetzt die Käufer der US-Variante sich jetzt, ne? Booklets?
Das kann ich noch nicht sagen, es ist noch nicht released und es steht auf Amazon jetzt nicht.
Okay, also es ist ja UK, also wahrscheinlich fehlen da dann die Booklets, also das ist der Unterschied zur US-Variante.
Kann sehr gut sein, aber bei dem Preisunterschied kann man sich das jetzt schön überlegen, man zahlt keinen Zoll. Ja, ich sag's nur, ja. Es kostet 50 Euro, wenn man es zusammenkauft, ungefähr. Und es ist sowieso schön, dass die Serie überhaupt irgendwo in Europa erscheint.
Das wundert mich eigentlich.
Und ich glaube, Nisi Monogatari haben sie auch, die kommt auch noch.
Ja, das haben sie angekündigt, ja.
Ja. Also die bringen diese Monogatari auch noch raus. Und wenn sie die schon rausbringen und sich die einigermaßen verkaufen, könnte es ja auch sein, dass vielleicht noch Kuro, also Nikomonogatari, Kuro und Second Season kommen.
Deswegen müssen wir alle kaufen, damit es auch kommt.
Ja, also es wäre schon schön, wenn also wir in Europa...
Ich muss ja nicht kaufen.
Ja, du hast ja schon genug Geld investiert.
Ja, aber alle, die vielleicht nicht 150 Dollar übrig haben, um sich die US-Version zu importieren...
Oder was weiß ich, viele hundert für die japanische.
Ja, könnten ja hier mal zuschlagen und die Serie ist auf jeden Fall wert.
Also ich kann ja zumindest sagen, ich hab Monogatari, das erste Volume, vorbestellt gehabt, bevor der Hype losging. Also ich war sozusagen Early Adapter, ausnahmsweise mal so richtig. Bevor es cool war. Ja, ich war Hipster. Einmal war ich Hipster.
Oh, wie lustig. Entschuldigung.
Gut, hat doch wer was zu Second Season oder? Ich hoffe, dass also, das alle weiterschauen, ist, glaube ich, ersichtlich.
Nee, es wird gedroppt.
Okay. deine bisherigen gekauften Volumes von Brenzel, ne?
Genau.
Ich glaube, der so Konzern ist auch nach und verprügelt dich.
Das könnte passieren. Oder er beschlägt mich in Japan. Kann er mich einfach, ist ja genug.
Sie wieder zurück.
Genau.
Das letzte Lebenszeichen, so, ich steige jetzt in den Flieger und danach hat man nie mehr was von dir gehört.
Ach ja. Ja. Also, ja gut, wir werden es alle gucken.
Ja, ich hoffe, es wird besser. Also die nachfolgenden Arcs, aber ich gehe davon stark aus.
Ne? Ich sag mal zumindest, ich glaube, auch wenn es genauso bleiben würde, wäre es für mich immer noch die beste Serie der Season. Da kann passieren, was will. Also ich kann einfach den Charakteren auch dabei zugucken, wie sie einfach nur die Straße lang gehen, glaube ich.
Ja, ich auch.
Also sie müssen auf die Straße lang gehen und Tachikuchi muss vorbeikommen.
Ja, oh Gott.
Ich wünsche mir, dass die Openings sich wieder mehr überzeugen. Es gab jetzt bis jetzt nur eins.
Ja, das Opening war so schrecklich.
Also schrecklich war das jetzt nicht.
Doch. Doch, ich hasse fast alle Anime-Openings. Es ist selten, dass mir wirklich mal eins gefällt. Aber das ist wirklich echt an der Grenze gewesen.
Mir haben bisher nicht allzu viele Monogatari-Openings oder Endings gefallen.
Mir ganz viele. Ja. Also das aktuelle finde ich das halt relativ unspektakulär.
Ist auch total Geschmackssache. Wir reden hier von
vielleicht.
Musik. Vielleicht? Vielleicht? Generell von Geschmackssache.
Selbstverständlich muss ich anerkennen, dass die meisten Openings optisch sehr genial waren. Und das aktuelle dann dagegen natürlich sehr flach ausfiel.
Ja, mein Gott. Aber ich meine. Darauf
wolltest du doch hinaus.
Ja, ich sage eben aber auch so, da sage ich, ne, sie haben jetzt so viele Openings machen müssen. Irgendwann sagen sie auch mal so, jetzt mal ganz geschmeidig, das ist jetzt eh der Arc, ne, Hanekawa, ach mein Gott, die hat auch noch so viele kurzhaarige Mädchen in den Folgen drin, da müssen wir uns nicht so viel Mühe geben.
Immer so gehässig. Das kann ich, was das soll. Ist doch nur sauer, dass ich Sanjiro Gaara die Haare geschnitten hat.
Genau, ich weine deswegen jeden Tag mich in den Schlaf.
Wie viele andere Leute.
Und ich höre das Weinen bis hierher.
Ja. Nee, ich finde eigentlich, ihr steht das ganz gut. Also ich finde sogar Hanekawa sieht mit kurzen Haaren besser aus als mit langen.
Ja, das auf jeden Fall.
Viel lockerer.
Genau, also ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also gut, bei Sanjiro Gaara finde ich es wirklich ein bisschen schade, weil, ja, die hatte halt, ne? Ja.
Traurig. Also als Cosplayer finde ich es eigentlich ganz cool, dass sie jetzt kürzere Haare hat, weil ich hasse nichts mehr als so ewig lange Perücken auf Cons. Die sind immer zerfusselt und zum Kämmen und schrecklich. Und man schwitzt immer drunter. Immer.
Du kannst dir auch selbst lange Haare wachsen lassen und die einfach färben.
Natürlich. Weil es so gut ausschauen wird.
Lass mir bitte die Haare lang wachsen für Tsukihi.
Ja. Habe ich fast erreicht. Also meine Haare gehen schon wieder auf die Schulter. Und dann wickel ich sie mir um den Hals.
Aber zu Sanjiro Gaara fehlt noch ein bisschen was. Du möchtest, glaube ich, nicht Tsukihi cosplayen.
Nee. Obwohl? Eigentlich finde ich beide... Ja? Also, als wir das damals abgesprochen haben, wer welche von den Fire-Artists das macht, ich wollte eigentlich erst Tsukihi machen. Habe ich dann aber doch nicht.
Tja. Ja.
Ich habe eh noch eine lange Liste für Monogatari. Und jetzt, wo meine Shinobu-Perücke ja endlich da ist, kann ich auch Shinobu endlich mal umsetzen.
Ja, Badewanne, Donuts.
Pflaster.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja. Du hast mit Badewanne angefangen.
Ja, weil...
Also das Pflasterfoto, du bist auf allen Cosplay-Seiten gleich ganz oben.
Ja, ziemlich sicher.
Ich glaube... Der Podcast hat jetzt das Niveau so erreicht.
Dass wir aufhören sollen.
Ja. Ist ja auch schon spät.
Wir sind ja auch mittlerweile fast 2 Stunden statt 70 Minuten.
Ich weiß auch gar nicht, wer hat was anderes erwartet?
Der Sensei da.
Nein, ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe, ich habe nie von Erwartungen gesprochen. Ich habe gefragt, ob wir das versuchen können. Wir waren aber bis zu einem bestimmten Punkt auf einem guten Weg und dann ist es ausgeartet.
Das ist Monogatari.
Gut, dann haben wir jetzt über eine halbe Stunde über Monogatari geredet. Mal gucken, was davon übrig bleibt. Ich glaube, immer noch relativ viel. Ja, ich finde leider schade, dass wir nochmal kurz so sagen können, was bis jetzt für die Highlights sind. Aber wir machen ja wahrscheinlich dann immer wieder Fall-Season-Podcast und dann kann man ja nochmal sagen, was die Highlights und die Enttäuschungen sind. Ja, das war dann unser Ersteindruck über die Summer-Season 2013. Wir hoffen, der hat euch gefallen. Wir bedanken uns natürlich bei unseren Gästen.
Bitte, bitte.
Immer wieder gerne.
Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zur Fall-Season wieder.
Denke ich mal. Spätestens Sachen nicht rauskommen.
Spätestens. Oder vielleicht gibt es ja auch irgendwas vorher.
Wobei ihr diesmal die Planung machen müsst.
Wie? Was wäre?
Achso, wir müssen die Planung haben.
Ja, also ich komme aus Japan zurück und ich bin dann am Anfang der Season. Also ich komme dann so direkt zu den aktuellen Animes zurück.
Das ist doch ein perfektes Timing.
Gut, da müssen wir schon hin. Jetzt bleibt einfach nur noch eins zu sagen, nämlich Beini.
Beini.
Gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.